Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren The Walking Dead Livestream. Heute geht es um Staffel 10, Folge 11, Angesicht zu Angesicht. Ein sehr interessanter Titel für die deutsche Fassung. Ich bin nicht alleine. Ich mache heute übrigens auch die Community, falls ihr euch fragt. Sebastian ist heute nicht bei uns. Nichtsdestotrotz, die zwei Gesichter kennt ihr und liebt ihr. Angefangen zu meiner Linken.
Andrea, das ist ja auch Wahnsinn, dich hier zu haben. Ich freue mich richtig, dass du ja mit dem Stream sitzt. Am Wort Gaudi, wenn wir es haben, gell?
Ich werde nicht anfangen, jetzt im Dialekt zu reden. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein. Die Folge war so großartig. Ja, hallo Max. Es
wird immer besser. Und zu meiner ganz linken haben wir Max.
Hallo.
Die werde ich jetzt nicht so begrüßen, doch mache ich. Wie wundervoll, dich hier zu haben, obwohl du kein Walking Dead T-Shirt trägst.
Nur Walking Dog.
Aber diese Kombi hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich meine, wir waren einmal zu viert, aber so richtig ihr beide aus der Redaktion und ich, das ist sehr lange her.
Crossover.
Crossover-Episode. Puff, mind blown. Bevor wir loslegen, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Hier wird zu Spoiler kommen. Ja, hier werden sehr viele Spoiler von uns gegeben. Deswegen seid euch dessen bewusst. Ich probiere heute eine gute Balance aus Moderation und Community-Management hinzukriegen. Falls ich das nicht ganz so geil hinkriege wie Sebastian, weil normalerweise... Der hat die ganze Zeit den Blick auf den Monitor, wie gebannt.
Den Laptop rüber.
Dann tut mir das leid, weil es ist heute Multitasking. Ich schau mal, wie gut meine Multitasking-Fähigkeiten sind.
Du machst das sicher gut.
So, Senka sagt ja moin ihr. Ich sag ja moin ihr zurück. So, und ich glaube, damit sind alle Disclaimer disclaimed worden. Legen wir los. Okay, Leute, wie hat euch Folge 11 gefallen? Ab in die Kommentare mit euch. Ich sammle. Gleiche Frage an euch. Generelle Eindrücke.
Großartig. Es wird immer besser. Letzte Woche war ich ja leider nicht da. Das war diese unglaublich tolle Horrorfolge.
Dann sprich nochmal wirklich darüber, weil ich muss jedes Mal, wenn einer von euch beiden nicht da ist, nochmal die Meinungen einfangen zu den vorherigen Episoden.
Ich fand die super. Das war's.
Das war's.
was war noch außer Beta?
Alpha vs. Daryl?
Alpha vs. Daryl, der große, krasse Kampf, wo sie sich beide bis zum Nahtod geprügelt und gemetzelt haben.
Das war spannend.
Ja, aber dir als großer Mega-Horror-Fan hat wahrscheinlich die Beta-John Carpenter-Hommage am besten gefallen.
Ja, sehr. Und diese Folge war auch jetzt sehr großartig. Ich fand besonders das Ende, das war so gemein, dass es halt mittendrin aufhört, wenn der Kampf eigentlich beginnt.
Ich hab geschrien.
Hast geschrien?
Ich habe laut geschrien und geflucht geschrien.
Meine Mama hat wollte nicht gesagt, wieder. Wollen die mich verarschen? Das war ihre Aussage. Das fand ich sehr
meine witzig. War sinngemäß auch so, aber noch ein bisschen.
Uiuiui. Ja, weil hier gefragt wird, wo denn der Sebastian ist. Dem geht's gut, der schaut gerade nur Mulan, weil das wird demnächst auf dem Filmstarts-Podcast Leinwandliebe besprochen. Deswegen ist er heute nicht hier, nächste Woche ist er wieder am Start.
Prioritäten.
Prioritäten, er hat uns einfach mal versetzt für Mulan. Was ist denn da los? Oh, an dieser Dark Bauer hat uns 2,29 € gespendet, vielen Dank dafür. Danke. War eins bessere Zombie-Schlacht als die letzte in Game of Thrones. Und da kann ich mich dir nur anschließen. Denn wir konnten A, sehen, was passiert. Und B, sind die Bösewichte mehr als nur blöde Eismonster, die eh keine Motivation haben. Sorry, ich bin immer nicht drüber hinweg. Aber ja.
Ich weiß. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass ich habe den Game of Thrones-Vergleich jetzt schon öfter gehört. Und auch wir beim Moviepilot, der Matthias, der immer die Recaps schreibt, hat auch darüber geredet, auch im Recap geschrieben, dass er an Game of Thrones denken musste. Und er findet, dass es in Game of Thrones besser gemacht war. Also diese Folge, die Ruhe vor dem Sturm quasi, dann am Ende... Ich musste nicht ein einziges Mal an Game of Thrones denken.
Das überrascht mich total. Also mich überrascht wirklich, dass du nicht dran denken musstest. Weil ich
musste so oft an Game of Thrones denken. Also allein, wenn sie sagen, Mother is coming. Also das war schon. Und dass jemand nochmal singt, während so eine Montage ist, wie alle nochmal die letzte Nacht vor dem Krieg.
Ich musste durchgehend dran. Also
ich glaube, ich denke einfach nie an Game of Thrones.
Leute, wow, Thomas Weber hat uns 5 Euro gespendet.
Dankeschön.
Danke. Vielen Dank dafür. Aber er schreibt auch noch, warum wurde das T-Shirt von Enid nicht erkannt? Von Enids Freund an Gamma. Und wer war der erste Tote, der in den Flammen aufging vom Beschuss von Beta? Okay, ich habe mir immer die gleiche Frage gestellt, weil für mich sehen diese Klamotten wirklich denen von Enid verdammt ähnlich.
Sind sie
aber anscheinend sind es andere. Also irgendwie, ich glaube, Angela King war das, die mal so ein
Thora Birch hat es auch gesagt.
Ja, Thora Birch hat einen Splitscreen geteilt. Es sind anscheinend ähnliche Klamotten, aber nicht die identischen. Deswegen, so eklig ist sie doch nicht, wie wir gedacht haben.
Die haben ja auch die gleichen Supermärkte in der Nähe.
Also genau.
Haben die Klamotten ja her.
Und wer in Flammen aufgegangen ist, das war Statist Nummer 40.
Ich habe mich das auch kurz gefragt, ob man den oder die kennt, aber hätten sie ein bisschen prominenter Statist gezeigt.
Nummer 40.
Da fehlte noch der Wilhelm-Schrei.
Ja. Ich hoffe, dass sich diese Antwort zufriedenstellt. Im Gesamten, erster Eindruck, hat euch diese Episode im Gesamten gefallen? Wart ihr emotional befangen?
Fragst du doch nur, weil du weißt, dass ich nur geheult habe die ganze Folge lang. Ich fand's wirklich unfassbar gut. Also die letzte Folge war ja schon grandios und die Folge hält ja das Niveau. Das Kunststück, das Niveau zu halten, ist wirklich, das ist schon krass.
Um eine Marriage Story zu zitieren, ich habe dreimal geweint. Und es ist ja eigentlich nicht viel passiert vom Plot. Es ist einfach nur einen Tag vor dem großen Krieg. Aber zwischen den Charakteren, also so viel Charakterentwicklung und so viele Charaktermomente gab es halt lange nicht. So geballt irgendwie in einer Folge.
Das habe ich auch in meinem Review gesagt. Ich hatte nämlich krass Angst davor, dass sehr viele Fans diese Episode ablehnen.
Habe ich auch viel gelesen. Oh, passiert ja nicht.
Ja, so also nach dem Motto, ist es ja langweilig, da ist ja nicht viel passiert und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, dass ich diese Episode derartig respektiere, weil sie, ich finde, man lernt so krass aus den Fehlern von vorangegangenen Staffeln, weil es gab schon ziemlich coole Schlachten in Staffel 8. Aber
da gab es nur Schlachten.
Ah ja, aber das ist das Problem. Da gab es halt nur Action und Action und Action. Und ich liebe Action, okay? Ich bin ein großer Action-Fan. Ich meine, ihr wisst, Predator ist einer meiner Lieblingsfilme, okay? Also, aber man braucht auch irgendwie die Charaktere, man braucht den Bezug, man braucht das Drama und man muss auch das Gefühl haben, dass es wirklich um die Wurst geht. Wenn Daryl und Rick sich zum 5000. Mal gegen irgendwelche Statisten Nummer 43 und 44 und einem Rückkehrer namens M. Orales, stellen müssen, dann ist das nicht wirklich geil. Aber hier haben wir diesen Showdown und diesen Aufbau. Und ich fand auch diese Hilflosigkeit so ziemlich cool. Mhm. Sowas hatten wir nämlich noch nie, dass unsere Figuren wussten, da kommt was auf die zu, dass die höchstwahrscheinlich nicht besiegen können. Aber irgendwie müssen die sich jetzt darauf vorbereiten. Und das fand ich richtig cool. Ich meine, das Nächste, was wir dran hatten, war in Season 6 der Auftakt, als einfach nur so eine gigantische Walker-Horde auf die zulief. Aber da hatten die ja direkt einen Plan und Rick geht dahin und Morgan geht dahin und dann lenken die irgendwie in eine Richtung und ciao Kakao. Aber in dem Fall geht das ja nicht.
Und ich fand es ein bisschen schade, dass es, weil es so dunkel war, man nicht diese Masse gesehen hat von der Horde am Ende. Ja. Man hat ja nur so ein paar irgendwie aus dem Wald laufen sehen, ja, aber da fehlte so diese Masse. Ja. Das haben wir haben ja schon so viele Horden irgendwie auf Alexandria zusteuern sehen. Aber
und vor allem auch, es gab ja diesen einen Shot da durch die, wo die Kamera durch die Menge ging, wo wir erst Beta, dann Alpha und dann erstmals Negan mit der Maske sahen. Aber genau, selbst da sah man nur so einen kleinen Ausschnitt, da war nur eine Handvoll Walker. Also man hat die Größe dieser Horde nie gesehen.
Ich bin mir auch sicher, dass es nicht die komplette Horde ist, sondern dass es nach wie vor Fraktionen davon sind, so kleine, weil die benutzen die erst, um Hilltop kaputt zu machen und haben den Gedanken, dass sie ja neue Mitglieder für diese untote Armee haben, jeden Hilltop-Bewohner. Mhm. Und dann latschen sie weiter in Richtung Alexandria mit einer noch größeren Horde. Und Nina Schlosser hat uns 2,22 € gespendet. Vielen Dank.
Dankeschön.
Du hast eine Frage, die werden wir jetzt auch beantworten. Was meint ihr, kommt Rick noch in dieser Staffel zurück?
Nein.
Also, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein zumindest Rick Easter Egg oder eine Rick-Anspielung in der übernächsten Episode geben wird. Denn das ist Michonnes letzte Episode. Und in irgendeiner Form, also ihr habt ja schon meine Meinung dazu gesehen, davon gehe ich aus, ihr guckt ja fleißig meine Videos. Da habe ich ja euch schon verraten, wie ich dazu stehe und dass ich glaube, dass Rick da schon eine entscheidende Rolle spielen wird in Michonnes Abgang. Oh Gott, Daniel Becker, meine Güte, 10,99 €? What?
Dankeschön.
Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Auf einen guten Stream, fand die Folge mega, aber mich hat es ein bisschen gestört, dass die ganze Folge auf den Angriff vorbereitet wird und man da nur 5 Minuten sehen konnte. PS, Alpha plus Negan gleich Rest in Peace Alpha. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich glaube, ich musste hier aber widersprechen in der Hinsicht, dass es ja nur Aufbau war und dann direkt Fade to Black. Weil für mich ist es so ein klassischer Part One eines Zweiteilers. Ja. Und ich finde, wenn du eine geniale Schlacht hast, ich finde, die besten Actionsequenzen und die besten, auch wenn wir uns Herr der Ringe und so weiter angucken, das ist ja immer das Musterbeispiel, die funktionieren immer am besten, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass es was um was, dass es um was geht, dass Leute sterben können und dass auch so eine Dramatik im Raum steht. Und deswegen, also mein Lieblingsherr der Ringe-Film ist The Two Towers. Ich weiß nicht, ob das euch. Ja, meine ich wirklich, weil.
Damit bist du ganz alleine, glaube ich.
Ja,
alleine.
Weil ich mag diesen dramatischen Aufbau, dass es wirklich so aussichtslos wirkt und dass die sich irgendwie alle zusammenraufen müssen. Weil dann, wenn die Armeen vor der Tür stehen, ich hasse die Geisterarmee im letzten Film. Ich finde, die ist ein Cheat.
Die mochte ich auch nicht.
Die ist einfach ein Cheat.
Aber, weil wir gerade bei Walking Dead waren vorhin. Yeah. Ich finde tatsächlich, sie hätten sich auch sehr easy dafür entscheiden können, nur Aufbau zu machen in der Folge. Das heißt, das ist eben nochmal, um den Game of Thrones-Vergleich zu bedienen, dass sie diese eine Folge haben, wo nur Charakterentwicklung ist, die Ruhe vor dem Sturm und dann eine Folge, die nur Schlacht ist. Aber stattdessen haben sie für uns Fans noch ein paar Minuten von der Schlacht mit reingenommen. So sehe ich das. Ja. Und ich finde, dass das ziemlich gut... Also ich saß auch da und habe sehr, sehr laut, sehr böse geflucht, als die Folge zu Ende war. Aber trotzdem war ich sehr froh, dass ich überhaupt noch was von der Schlacht gesehen habe. Und ich finde, dass alles vorher war nicht weniger Payoff als die Schlacht an sich. Ich finde, das war so viel emotionales Payoff, was da geliefert wurde. Und da bin ich ja sehr anfällig.
So viel passiert.
Erst recht unter anderem sogar mit Figuren, die mir sonst nicht wirklich wichtig sind. Also ich habe das Gefühl, dass jede einzelne Figur in dieser Episode, selbst Nebenfiguren wie Earl war mir nie wirklich wichtig.
Orn hatte plötzlich Profil.
Ja.
Ja.
Dass er die Stimme erhebt.
Orn und Earl, die neuen Super Buddies.
Und ich finde, man braucht wirklich sowas. Gerade da wir bei The Walking Dead so viele Hauptfiguren auch verloren haben durch die Jahre. Ich meine, zu Daryl und Carol haben wir automatisch eine Beziehung. Aber dass wir einfach mal diese verzweifelten Hilltop-Bewohner da sehen und auch wissen, okay, diesmal kommt keine Michonne zur Rettung. Alexandria kann nicht helfen, es ist unmöglich. Wie bereiten wir die vor und so weiter? Ich fand das richtig super.
Es wird
richtig
immer aussichtsloser über die Folge und am Ende halt komplett von
da Feuer sprechen wir auch noch über ein paar Sachen. Zwei Spenden noch. Selly Music Games hat uns 2,29 € gespendet. Vielen Dank. Daryl und Judy musste so heulen. Darüber sprechen wir noch.
Ja, ich glaube,
dass hier heulen. Zwei Drittel von uns auch weinen mussten.
Übrigens, auf der Weste sind jetzt 10 Sterne für 10 Staffeln.
Oh, und okay. Ich hoffe, ich sage das richtig. Are auf Freak, sage ich es richtig? Ich hoffe, ich sage es richtig.
Bestimmt.
Hat uns 5, sind das Schweizer Franken? Ich glaube, ja.
Ja.
Vielen Dank. Findet die Verteilung von Hilltop eher enttäuschend. Ich hätte das Stromkabel gerne auf Kopfhöhe gesehen. Flashback zur Top-Szene auf der Autobahn. Okay, da muss ich auch sagen, die Szene auf der Autobahn, die kann bis heute nicht getoppt werden. Das ist der beste Walker-Kill in ganz The Walking Dead. Unfassbar. Wisst ihr noch, wovon er spricht?
Ja. Aber Walker sind halt nicht nach vergessen. Die Norm. Die Größe ist ja nicht die Norm, die sie haben. Es gibt größere und es gibt kleinere. Das hat man ja gesehen. Der eine wurde ja geköpft und bei den anderen war es auf Brusthöhe.
Ja.
Und Tadik El Kamis, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich grüße dich auch. So.
Fällt mir gerade was ein. Lass uns auch noch ganz kurz die Podcast-Zuhörer grüßen da draußen, weil diesen Livestream gibt es nämlich auch als Podcast unter dem Titel Muy Pilot Live. The Walking Dead, also könnt ihr auch abonnieren, gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt, auch bei Spotify, ihr könnt das auch im Feed abonnieren.
Wenn ihr es jetzt hört, dann wisst ihr es schon, wo es jetzt
genau, findet. Wenn ihr es schon hört, dann wisst ihr das alles schon, wenn nicht, dann habt ihr die Info jetzt neu. Und
herzlich willkommen, da habe ich direkt meine Podcast-Stimme, guten Morgen und sind wir auch früh auf.
Das heißt, wenn ihr uns mögt, würdet ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder iTunes eine Bewertung dalässt und eine kleine Rezension schreibt.
5 Sterne.
Auf mindestens 5 Sterne und mindestens 3 Worte. Ihr seid toll.
Der Tag beginnt so ruhig und so schön mit uns, wenn man unsere Stimmen hört. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt die Episode wieder Schritt für Schritt, Szene für Szene ab und beginnen mit Negan und Alpha. Ich weiß, viele kriegen immer noch Gänsehaut, wenn man diese Kombi hört. Ich verstehe euch.
Ich war übrigens nicht da, als wir über die Sexszene geredet haben und ich fand es echt nicht schlimm. Im Gegenteil. Also abgesehen von der Maske, ja, das war ekelhaft.
Ein bisschen eklig, so ein Leichenteil da, aber okay.
Also ich fand's für Negan schön, der Mann hatte 10 Jahre lang bestimmt, 7 Jahre lang keinen Sex, mindestens.
Ja.
Und selbst davor war der nicht einvernehmlich.
Er hat sich ja auch ziemlich gefreut. Er hat sich ja auch ziemlich gefreut drüber, offensichtlich.
Gönnt ihm doch mal.
Negan ist ein guter Schauspieler.
Wollte ich nur gerade mal loswerden.
Ja.
Ich hab's ihm gegönnt.
Auf jeden Fall, wie er schon sagt, er wurde ja befördert im Freaky Dicky Whisperer-Stil und jetzt dürfen die sich gegenseitig auspeitschen.
Das 50 Shades of Negan.
50 Shades of Negan, sehr gut. Wieso haben. So hätte ich das Review nennen sollen. Max, ohne Witz, großartig. Du hast eigentlich jetzt. Ich mache euch eine Animation für ihn, weil das war es wert.
Du bist ab jetzt Yves persönlicher Texter.
Gestern den ganzen Tag drüber nachgedacht.
Ganz ehrlich. ja, wie steht ihr denn zu dieser Beziehung und glaubt ihr, also ich. Für mich persönlich ist es nach dieser Episode offensichtlich, dass Negan kein echter Whisperer ist. Es war für mich schon immer, weil ich die Comics und so weiter gelesen habe. Aber manchmal erlauben die sich ja was komplett anderes mit der Serie. Thema Dante. Aber hier, Also, weil Negan probiert ja Alpha in gewisser Art und Weise ins Gewissen zu reden. Was sagt er ihr denn, Andrea?
Mit einer Prüfungssituation jetzt.
Was hat er ihr gesagt? Wort für Wort.
Na, ich fand das auch schon ganz interessant. Also als Negan dann spätestens, als Negan angefangen hat in dieser Folge jetzt, ihr ins Gewissen zu reden, dass sie ja nicht alle Leute in Hilltop töten müssen, sondern dass sie auch einfach sagen können, hey, ergebt euch doch. Da war klar, dass er nicht hundertprozentig loyal oder nicht hundertprozentig den gleichen Plan wie Alpha verfolgt, dass er halt nicht Hirngewaschen ist oder wie man sagt. Und dann fand ich halt auch noch ganz interessant, ihn aber dann auch das erste Mal mit der Maske zu sehen. Das war echt gruselig.
Ja. Also das mit den
Wie stehen wir zu Negan und einer Maske? Fans? Nicht Fans? Ich.
Das sah ziemlich eklig aus.
Seltsam. Also ein Whisperer mit Lederjacke. Das
sieht ja, ich sag mal so. Auf der einen Seite passt es krass zu Negan, weil es sieht so albern aus und Negan ist bewusst albern, okay?
Und das Gesicht kommt uns übrigens bekannt vor von der Maske.
Ja,
es gab ein Easter Egg, das hatte Greg Nicotero erzählt bei Talking Dead, dass die Maske von einer Gipsabdruck von Norman Reedus gemacht wurde. Also ja. Er trägt eigentlich Daryls Gesicht.
Er trägt eine Daryl-Maske.
Ich habe es auch schon in meinem Review gesagt, weil Negan ist so ein bisschen für die Leute, die noch Buffy kennen, er ist ein bisschen die Spike-Figur zurzeit.
Er hat auch so gute Haare. Ja. Die sind immer perfekt gestylt.
Das bedeutet, er guckt sich alle Hauptfiguren an und sagt, du bist blöd, du bist lächerlich und du stinkst und bla bla bla. So, das ist seine Aufgabe, aber er verfolgt sein eigenes Ziel und er ist ja schon Anti-Held mittlerweile. Und
am Ende rettet er die Welt.
Ja, und deswegen war es ja ganz interessant zu sehen, wie ein Negan mit diesen Whisperers überhaupt interagiert, weil die Whisperers waren so der Inbegriff des Horrors. Die wurden uns ja als wirklich gruselig, abartig, gefährlich und ja, viele Zuschauer werden sich wirklich eventuell geängstigt haben von diesen seltsamen Freaks.
Ich fand Skinfreaks, wie Skinfreaks, Husi da immer sagt.
Und dann hockt da Negan neben denen und macht sich über die ganze Zeit lustig in einer Folge und im Grunde genommen wird diese ganze Mythologie der Whisperers in einer Episode komplett dekonstruiert und bisschen verarscht.
Aber ich finde, in dem Moment, wo er die Maske aufsetzt und mit ihnen mitschlurft, wird halt Negan auch so ein bisschen zurückgenommen und muss sich halt einfügen in den ganzen Whisperer-Kontext. Und ich finde, in dem Moment fand ich es schon wieder gruselig.
Wirklich? Ich fand's lustig. Ich fand's echt lustig. A, die Lederjacke und B, wenn aus dieser Maske Negans One-Liner ertönen wie
ja, das war
"You're such lustig. A badass". Ich so, ist einfach witzig. Weil
oder auf Deutsch, du bist so krass.
Wirklich?
Ja.
Oh mein Gott. Paar Spenden. Eine von Sabrina Arndt. Vielen Dank. 229 für uns. Vielen, vielen Dank. Die Folge war der Hammer. Carol Herz, Ezekiel. Oh ja. Darüber sprechen wir noch. Thomas Weber, auch 2 Euro. Danke dafür.
Danke.
Alpha und Beta töten. Wie soll man das schaffen? Ja, das ist.
Ich glaube auch nicht auf einmal, ehrlich gesagt. Ich glaube, das dauert.
Bombe draufwerfen.
Ja, und Plüschi hat uns 2 Euro. Oh, dein Kommentar.
Danke. Ah,
so. Wir lieben euch. Wir lieben euch auch.
Wir lieben dich
wir lieben
auch,
dich auch. Wirklich. Muah. So.
Eine Sache zu Alpha und Negan. Findet ihr das nicht auch, geht auch an euch da draußen, dass es manchmal ein bisschen weird aussieht, wie Alpha und Negan einfach random irgendwo im Wald in der Gegend stehen und miteinander reden? Ich finde, es wirkt, als wären die da schnell mal in der Mittagspause mit einer Kamera in den Wald gegangen, hätten da eine Szene gedreht und wären dann wieder rübergekommen.
Ja und nein, weil sie ist ja wirklich ein Alpha und sie hat ganze Territorien, die anderen nicht besuchen dürfen. Und,
ja, ja.
Und dann gewährt sie ihm eine Audienz in ihrer Kammer.
Ja, das stimmt natürlich, aber es sieht einfach so, also da ist kein Set und keine Kulisse, das ist einfach irgendwo random an einem random Baum in einem random Stück Wald.
Ja, aber für sie bedeutet dieser Ort sicherlich was. Und ich gehe auch davon aus, dass ein paar Whisperers und Beta, der immer wütender wird, das Ganze bewachen muss und dafür sorgt, dass
das
niemand
würde ich gern mal sehen. Das unterbricht. Das würde ich gerne mal sehen, weil dann hätte ich ein bisschen Kontext. Zum Beispiel so eine Kamerafahrt so an einem Wachen vorbei, an, keine Ahnung, einem Essen oder was, irgendwas einfach, damit das nicht so komplett leer im leeren Raum hängt, diese Treffen.
Ich brauche auf jeden Fall noch eine Erklärung zu Negan irgendwie in den nächsten Folgen, was wirklich sein Plan war, wenn er die Whisperer infiltrieren wollte. Ich glaube tatsächlich, dass er von seinem ursprünglichen Plan abgekommen ist und sich jetzt wirklich auch Gewissensbiss hat und mit sich hadert, ob er sich wirklich mit denen anschließen soll, weil er hatte genug jetzt fehlt mir das Wort.
Gründe?
Gründe?
Er hatte genug Gründe.
Es gab genug Momente, in denen er Alpha hätte töten können, weil er allein mit ihr im Wald steht ständig. Eben. Und er hat Lucille dabei, er hat sein Messer dabei, also er hätte sie töten können.
Aber dieser Negan ist auch ein anderer als der im Comic. Ich meine, als der Negan im Comic ihr den Kopf abgeschlagen hat, ist er davon ausgegangen, weil der Negan im Comic hat noch ein wesentlich größeres Ego als der in der Serie, dass wenn er mit dem Kopf ankommt zu Rick, dass Rick automatisch sein BFF ist. So denkt der im Comic. Und der in der Serie ist ja wesentlich gewiefter und der hatte ja jetzt schon 9 Jahre lang auch so eine Vertrauensbeziehung, nicht 9 Jahre lang, was erzähle ich, 6 Jahre lang knapp, so eine Vertrauensbeziehung zu Judith. Hat jetzt mittlerweile eine Vertrauensbeziehung zu Michonne. Das ist ja eine ganz andere als ein Rick, der immer zur Zelle kommt und sagt, irgendwann wirst du hier drin krepieren und ich hasse dich immer noch. Deswegen, da glaube ich, geht er schon etwas cleverer vor und deswegen probiert er, glaube ich, das ultimative Blutvergießen zu verhindern, weil dem Negan in den Comics ist das relativ egal. Der hat ja auch jemanden aus Alexandria aufgeschlitzt, als er abgehauen ist. Und als dann der Krieg losging, dachte er sich, oh, verdammt, aber die meisten von euch sind mir egal.
Und ich glaube, weil Rick nicht mehr da ist, weil das nicht der Negan aus den Comics ist, der Alpha den Kopf abschlägt, um Rick zu beeindrucken, ich glaube, deshalb wird Negan auch nicht der sein, der Alpha tötet.
Das glaube ich auch nicht.
Ah, gut, ich könnte mir vorstellen, dass er, ich glaube nach wie vor, dass er zumindest involviert sein wird in ihren Tod, dass er zumindest
das auf jeden
den Killer oder die Killerin zu ihr lotsen wird.
Mhm. Oder zumindest nicht intervient, zumindest er wird den Killer nicht aufhalten. Vielleicht.
Ich glaube, dass er den Weg wirklich bewusst ebnet. Und,
Da kommen wir später noch zu.
Genau, da kommen wir noch. Deswegen sprechen wir jetzt nur darüber, im Gesamten sind wir uns schon einig, dass Negan kein Whisperer ist. Kein richtiger Whisperer ist.
Fake Whisperer.
Genau.
Pseudo-Whisperer. Nur irgendwie muss er es denen erklären, dass er diesen Angriff auf Hilltop hat zugelassen.
Ja, aber ich glaube, er hat sich halt anders vorgestellt, weil du siehst ja selber, dass er überrascht war, dass er gesagt hat, halt, ich dachte, dass wir sie dazu bringen, dass sie sich uns anschließen. Und sie ja werden sie als Walker.
Und trotzdem schießt er den ersten Pfeil.
Was soll er in diesem Augenblick machen?
Das wirkt er auch, als müsste er sich überwinden, einen blöden Spruch zu machen.
Er hätte sich umdrehen können und den Pfeil auf sie schießen können.
Ja, aber dann ist er tot.
Ja, Märtyrer.
Also. Ja, aber Negan juckt sich immer noch um sein eigenes Überleben. Du hast es ja auch selber sehr richtig gesagt, dass du geglaubt, ihm das abgekauft hast, dass er wirklich geweint hat.
Ja.
Also in der Szene, wo er Angst um sein Leben hatte, als sie wollte, dass er die Klamotten auszieht.
Auch in der Zelle, wo er sich das Leben nehmen wollte.
Ja, das glaube ich.
Bestimmt.
Ja,
Negan hat schon mehrmals echte Tränen vergossen.
Ja. Die einzigen, die ich ihm nicht abkaufe, aber nur weil die Serie es sehr schlecht geschrieben hat, war die, dass er Karl so mochte. Und das fand ich so witzig, dass er auch zu diesem dummen Fanboy-Charakter gesagt hat, ich würde Karl nie töten. Erinnerst du dich daran, dass er auf den Knien sitzen musste?
Redcon.
Genau, und du ihn eigentlich fast den Schädel eingedroschen hast, bevor Shiva kam und den Tag gerettet hat?
Vielleicht hätte er doch noch zurückgezogen.
Nee, glaube ich nicht. So. Okay, wir machen weiter. Wir kommen jetzt zu unserem Lieblingsnerd aus The Walking Dead, Eugene.
Denn Eugenius!
Eugene hatte wirklich eine ziemlich coole Entwicklung hinter sich.
Gibt es noch einen anderen Nerd außer Eugene?
Gibt es einen?
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Na gut. Eugenes Entwicklung.
Weil Eugene, wir wissen ja, dass er mit einer ominösen Figur telefoniert hat. Das ist ja per Walkie-Talkie sich unterhalten hat. Jetzt haben wir Klarheit. Ich meine, wir haben schon lange darüber gesprochen. Max, um wen handelt es sich?
Es handelt sich jetzt offiziell um Stephanie aus dem Commonwealth. Da haben wir vorher immer spekuliert, weil wir ihren Namen nie gehört hatten. Jetzt wissen wir, es ist Stephanie, die man auch aus den Comics kennt. Seine zukünftige
Geliebte.
Er
hat ein Date.
Er hat ein Date.
Der Kampf muss schnell rumgehen, weil er hat ein Date.
Er kann nicht sterben, weil er hat ein Date.
Ja.
Wie hat euch diese ganze Eugene-Kiste gefallen? Ab in die Kommentare mit euch. Das Gleiche geht natürlich auch für euch. Also ihr seid nicht in die Kommentare, ihr seid die Kommentare hier live.
Hat es euch an Stranger Things erinnert? Mich hat es an Dustin in Stranger Things.
Turn around.
Ja. Mich wirklich nicht. Mich wirklich. Also Sebastian hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich so,
Ich muss auch nicht dran denken. Ich habe nur jetzt die ganze Zeit den Ohrwurm, ja, weil Max das vorhin die ganze Zeit gesungen hat. Ich muss nicht dran denken, aber als du es gesagt hast, dachte ich auch, krass, das ist aber jetzt schon wirklich eine richtig krasse Parallele.
Game of Thrones, Stranger Things, nur das Beste in dieser Folge.
Sitzt ein Typ und singt was für jemanden, wo sich die anderen gar nicht sicher sind, ob es die Person gibt. So,
und da stehen eigentlich immer 20 Leute bei ihr drumherum, die alle...
Ja, und die Welt ist kurz davor zu enden, das ist ja auch sehr ähnlich. Ja, also, ja. Aber hat dir Eugene in dieser Episode gefallen? Wie gefällt dir seine Entwicklung langsam?
Ich mag Eugene extrem gerne. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich gucke sie ja immer im Original und ohne Untertitel und ich verstehe wirklich nicht alles oder vielleicht auch nur 50% von dem, was er sagt. Ich weiß aber nicht, ob das im Deutschen besser ist tatsächlich. Ob
man da redet er einfach wirr. Also er verabschiedet Stephanie in der Folge mit Klärchen, mein Bärchen.
Also das ist so unvorstellbar, wenn man das immer auf Englisch guckt, dass Eugene Klärchen, Bärchen
sagt. Klärchen, mein Bärchen.
Aber hier, Simon Lehrer zum Beispiel sagt, dass ihn der Gesang an Herr der Ringe erinnert hat, da wo Pippin singt. Das hat, also mich hat das auch total daran erinnert.
Nicht bei Game of Thrones auch jemand gesungen in der
Folge? Ja, der Freund von Arya, komm schon, wie heißt er?
Mit dem sie geschlafen hat von der Schlacht?
Gendry.
Gendry, stimmt.
Siehst du, viele Namen. Vieles von Game of Thrones.
Der Ruderer, war das der Ruderer?
Ja. Ja, genau.
Genau. Eugene hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch diese Szene mit ihm und Rosita, wo sie gemeint hat, küss mich. Und dann eine Minute lang so da saß. Und er das dann letztlich nicht gemacht hat, weil er auch einfach keinen Bock mehr hatte, weil er nur Stephanie im Kopf hatte die ganze Zeit.
Das war süß.
Das fand ich echt einen süßen Moment und vor allem fand ich Rosita auch cool, weil sie das einfach halt mega gecheckt hat. So, und
da hat man wirklich dieses Freundschaftsband zwischen den beiden gemerkt.
Auch, dass sie sich richtig freut, weil jetzt weiß sie, sie kann auch endlich ihn wieder als Kumpel genießen, was ja nicht möglich war.
Ja. Und er dann auch nachher zu Stephanie noch gesagt hat, I'm really fond of her. Also, oder sie hat das gesagt.
Oh, Podrick hat gesungen. BFF. Podrick hat gesungen, nicht Gendry.
Stimmt, Podrick hat gesungen.
Stimmt, ihr habt alle recht.
Aber die sehen sich auch ein bisschen ähnlich.
Aber der hatte auch einen Hammer.
Ja, und die habe ich ja immer.
Nicht der Ruderer, sondern der mit dem Hammer.
Podrick, ihr habt total recht. Sorry.
Danke dafür. Stimmt.
Ich war ein großer Fan von der Szene. Ich kann es ja nicht fassen, dass ich diese Season regelmäßig Rosita lobe, was ich in der Vergangenheit nie gemacht habe.
Alle mögen wir sie.
Ja, also in dieser Season gefällt sie mir sehr gut. Ich fand.
Sag das nicht zu laut, don't jinx it.
Na, wenn sie stirbt, dann stirbt sie halt. Dann stirbt sie zumindest als gute Figur.
Okay, so sehr magst du sie auch nicht.
Ja, sie ist nicht mein Favorite, aber ich finde, sie hat sich langsam echt rehabilitiert. Und ich finde es auch cool, dass Eugene jetzt nicht mehr Teil eines Liebesquartetts ist. Rosita ist auch nicht mehr Teil eines Liebesquartetts, weil wer ist denn noch da? Sie hat Gabriel, fertig.
So. Es gibt kein Liebesquartett mehr. Es sind
einfach zu viele Leute gestorben. Sie hat Coco, ist das nicht genug?
Naja, aber das ist ja keine romantische Liebe gegenüber ihr.
Eine Mutterliebe übertrifft alles. So.
Oh, Daniel Becker spendet uns 10,99 €. Hat mich
Danke.
Danke. Güte,
danke dir. Wow. Einmal nochmal, ganz ehrlich. Hat mich sehr an Stranger Things erinnert. Ach, danke. Und wer hat Negan eigentlich freigelassen? Oh, weil im Trailer zur nächsten Folge sieht man, wer es nicht war. Also, darüber sprechen wir definitiv noch. Merkt ihr den Gedanken? Großer weil Punkt. Dazu kommen wir noch.
Colette Negan out.
Ja, also ich fand auch diesen kleinen Kuss, den ihr dann gegeben hat, diesen freundschaftlichen auf die Wange, ich fand es richtig niedlich, weil die beiden haben eigentlich auch schon eine Menge durchgemacht, wenn du überlegst. Weil wir reden ja immer sehr häufig darüber, wie viele Figuren übernommen werden aus bestimmten Arcs. Zum Beispiel Maggie repräsentiert ja immer noch die Green Farm. Daryl und Carol sind immer noch das Atlanta Camp. Aaron ist Alexandria und so weiter und so fort. Und Rosita wurde mit Eugene eingeführt. Es war diese Fake-Rettungsmission. Aber mittlerweile, dass sie ihm regelmäßig das Leben rettet, weil sie ihn einfach so lieb hat, finde ich überraschend niedlich.
Und ich finde super, wie Angela Kang halt so viele Figuren rehabilitiert hat. Also wie wir über in Staffel 8 über Eugene hergezogen haben. So, oh, ist er jetzt ein Verräter oder nicht? Ist er? Und dann irgendwann so, uns ist es eigentlich egal, weil es ist total langweilig.
Ich habe immer an ihn geglaubt. Also da muss ich sagen.
Ich weiß, du hast immer an ihn geglaubt.
Ey, oh, und dann hat der Rosita angekotzt. Ich weiß auch noch im Staffelfinale, wo ich gesagt habe, told you so. Ich war so froh. Also zwar war diese Szene so lächerlich, wo auf einmal alle Waffen explodiert sind in den Händen. Das war schon ziemlich lächerlich.
Ich fand es sehr cool.
Es gab viele Leute, die es cool fanden. Ich fand es echt albern. Ich weiß noch, wo ich...
Ich habe vielleicht auch ein bisschen geweint, weil ich so erleichtert war.
Ja, aber es, wir dürfen nicht vergessen, Eugene ist der krasseste Kriegsheld in ganz The Walking Dead. Der Einzige, der eigentlich kein Fighter ist, kein krasser Badass ist, kein...
Der Einzige, der wirklich was gerissen hat.
Kein We got stuff and things. So, nein, er ist derjenige, der den Krieg gegen Negan gewonnen hat.
Ja.
Ja, deswegen go Eugene. Ja, er hat ja auch ein Meeting, ein Date veranlasst.
In West Virginia.
Ja, was glaubst du, wie das, was glaubt ihr, wie das ausgehen wird? Wird das friedlich sein? Wann ist es soweit? Vielleicht kann uns dazu Max etwas sagen.
Aus den Comics weiß ich schon mal nicht.
Oh, das weiß ich.
Das weißt du. Also er wird nicht direkt auf Stephanie treffen, weil er trifft eher auf diese Princess.
Ja.
Die kommt angeblich in Folge 15 vor.
Ja, die gehört ja nicht zum Commonwealth. Also die treffen sie auf dem Weg.
Ach so, okay.
Die ist ein Charakter.
Irgendjemand, der...
Ich bin sehr gespannt, wie sie die umsetzen, weil im Comic ist sie immer an der Grenze zum, okay, ist sie jetzt lustig oder geht sie mir nur auf die Nerven? Weil sie ist halt sehr laut, reißt nur Sprüche und sie ist ein bisschen nervtötend.
Also so wie Negan in Staffel 7.
Ja, aber Negan war zumindest noch so ein Bösewicht und dann war da so ein düsterer Humor, wenn er jemanden kaputt gehauen hat. Aber bei ihr muss das echt gut balanciert werden.
Okay, das heißt, es kommt wirklich auf die Schauspielerin drauf an.
Und wie es geschrieben ist.
Ja, wie es geschrieben ist.
Also,
ja.
weil es ist immer so, die ersten paar Panels, ich so, ah, das ist ja nett. Oh, das hört nicht auf. Immer noch. Cool. So, deswegen, ich bin da sehr gespannt.
Ich habe da auf jeden Fall so gar keine Vorstellung. Ich kann mir diese letzten drei Folgen dieser Staffel nicht wirklich vorstellen. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das alles umsetzen, weil jetzt kommt, nächste Folge kommt noch die Schlacht um Hilltop, die Woche drauf kommt die letzte Michonne-Folge und dann sind es nur noch drei Folgen, in denen noch der ganze Alexandria wird angegriffen, Plot von der Horde und das Commonwealth wird eingeführt, Maggie muss noch irgendwann zurückkommen.
Wie geht's mit Beta zu Ende?
Es ist noch so viel, was da passieren
muss. Ich gehe davon aus, dass es sogar eine Form von Rick Grimes Anspielung auch noch geben wird. Also, und vielleicht irgendein Setup für dieses World Beyond, weil das werden die sicherlich auch pushen wollen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, weil normalerweise beschwert man sich bei The Walking Dead, dass zu wenig in einer Season passiert. Aber
die erste Hälfte ist ja nicht wirklich sehr viel passiert.
Ja, aber ich finde im Gesamten, in der Angela Kang-Ära ist sehr viel passiert. Also in Season 9 dürfen wir nicht vergessen. Einmal, erster Timejump, okay? Wo sind die Charaktere? Wie sind die Charaktere? Wer sind die Charaktere gerade? Dann Ricks Abschied, Maggies Abschied und auch diese ganze Negan ist gebrochen Nummer. Dann zweiter Timejump, Ära der Judy G und so weiter und so fort.
Judy G!
Ja, Jesus verlieren, Whisperers einführen und so weiter. Gott. Und dann dieses krasse Zaunmassaker. Also man darf nicht vergessen, die können das. Ich bin sehr gespannt und bin auch sehr heiß darauf, weil ich fand die absoluten Stärken von Season 9 jetzt neben Ricks letzter Episode war die zweite Hälfte. Also erst recht, also diese Zaunmassaker-Folge.
Die Serie ist aufgeblüht nach Ricks Abgang, ey.
Die Zaunmassaker-Folge hat mich fertig gemacht. Da sind wir einfach nur vor Ekel und vor Schock und vor den Gesichtern und der Musik, die brillant war, über die wir auch sprechen müssen, die immer besser wird. Ja, ein bisschen. It's Shinx hat uns 1 Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Aber keine Frage mit. Oh, warte mal. Und Juxi, 20 Euro? Sag mal, wow. What? Also vielen Dank. Ihr seid The Walking Dead Fans, dann müsst ihr aber für The Walking Dead aber auch schauen und einen Stream machen.
Haben wir
hier
schon
mal euer erster Lohn. Haben wir schon. Ich muss sagen, ich bin up to date. Ich habe alle Seasons gesehen. Ich beantworte jetzt, normalerweise rede ich hier nicht über Fear, aber komm, 20 Euro hast du uns gespendet. Du hast jetzt auch eine faire.
Jetzt reden wir über Fear.
Ich habe nur die erste Staffel gesehen, insofern.
Ich sag's mal so, ich finde die Dave Erickson-Ära, also die ersten 3 Seasons, gut. Bis sehr gut. Also die dritte Season ist eine der besten Seasons im ganzen The Walking Dead Kosmos. Ich finde die unglaublich stark. Ich
hätte so gerne Nick in The Walking Dead
gesehen. So, oh, wow. Also das hätte so auch so geile Crossover-Möglichkeit geben können. Ja.
So wow.
Also die dritte Season ist unglaublich cool.
Ja.
Und ja, die vierte, ich mochte die erste Hälfte.
Bis Madison.
Ja, also ja. Was sie dann mit Madison und so gemacht haben. Ich sag mal so, ich habe die Hoffnung noch nicht wirklich verloren, sage ich trotz allem, weil die richtigen Zutaten sind ja da, wenn es einfach die
die Showrunner.
Ja, die Drehbücher wieder stimmen, dann kann es eigentlich in die richtige Richtung gehen, weil der Cast ist super, die Charaktere sind in der Theorie super. Ich meine, wir haben jetzt noch Dwight, so. Salazar ist zurück. Es kann eigentlich richtig geil werden. Ich hoffe einfach und ich.
Also, ich finde auch Scott Gimble versucht, sich da rauszureden und zu sagen: Ja, die vierte Staffel war sehr langsam erzählt, weil es nur ein Aufbau für die nächste Staffel ist. Nee, die fünfte Staffel. Die ist nur ein Aufbau für die sechste Staffel.
Das ist.
Also, das ist die bescheuertste.
Nein, tut mir leid.
Und er sagt: Ja, damals bei The Walking Dead Staffel 2 haben sie auch gemeckert.
Die war super, mochte ich. Aber das ist wirklich keine Ausrede. Du kannst nicht sagen, ich mache eine schlechte Staffel, damit die nächste besser wird. Tut mir leid, dann mach einfach nur eine gute Staffel und hör auf.
Ja. Also hast du gehört, Gimbel? The Walking Altruisten ist
das. Genau.
Wie können wir helfen?
So viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu unserem König, Ezekiel. Denn Ezekiel hat keine geile Staffel. Also, nein. Muss man einfach sagen, Ezekiel tut mir einfach diese Season einfach nur leid. Jedes Mal, wenn ich sehe, sieht er aus wie ein geschlagener Hund, noch mehr als Carol.
Aber diese Folge hat er Spaß. Wir lagen im Bett und sagte, that was fun.
Ja.
Das war nie ihr Problem, sagt Carol gesagt.
Und was ich auch sehr cool fand, ist, wie er da im Bett liegt. So. Ja. Mit dem Tuch hier so runter. Er sieht einfach aus wie Jesus.
Wo schon einige sagen, ob das seinen Tod vorbereitet hat,
dass er wie ein Märtyrer
stirbt.
Dachte ich tatsächlich aus, weil es ist offensichtlich, dass er aussieht wie Jesus, als er da liegt.
Es ist offensichtlich.
Ich glaube immer noch nicht dran, dass er geheilt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird.
Oder er wird dort gebissen von einem Walker, aber es passiert nichts, weil
er heilig ist. Martin Schäfer hat uns 2 Euro gespendet und möchte wissen, wie wir diese Staffel innerhalb der Serie ranken würden. Das kann ich tatsächlich noch nicht machen. Ich muss dazu mal die gesamte Season sehen.
Ich kann ja mal sagen, bis jetzt ist es ungefähr Mittelfeld.
Ja also
mir fehlen noch die großen Schocker.
Ich finde sie wirklich, ich finde es wirklich eine echt solide Season und viele Episoden sind sogar sehr geil. Aber ich brauche das Gesamtbild. Ich meine,
frag uns nach nächster Woche.
Ja, also, frag wirklich zum Ende der Season. Ich meine, Season 9 war für mich schon recht früh sehr weit oben, allein wegen der Rick-Episode. Aber wenn wir nicht dieses krasse, brillante Finale gehabt hätten, weiß ich nicht, wo ich sie ranken würde. Jetzt ist Season 9 mein Lieblingsseason. Franz, die 1995 fragt, hat Daryl Negan rausgelassen und einen Plan geschmiedet? Woher hätte Daryl sonst wissen können, dass Negan bei Alpha ist? Ach so.
Das hat er gewusst.
Das hat er gesagt. Das ist nämlich eine Sache. Ich fand es sogar blöd, dass er es ausgesprochen hat. Das habe ich schon in meinem.
Ich hätte es sonst nicht verstanden. Ich bin froh, dass er es ausgesprochen hat. Das war wegen den Walkern, die da an Baum
hingen. Ich musste es googeln. Ne? Ich habe die Folge dort pausiert. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Jemand, der da hängt. Und dann wusste ich, dass es das Staffel 6 Finale war. Das war die Masche, mit der Negan alle abgeschnitten hat, um dort wegzukommen. Was war das? Er passt nicht auf.
Ich muss hier ein paar Rick Leute
benennen. Ja, genau. Er hat die ganzen Wege abgeschnitten diesen Barrieren. Und
ja, genau. Daran kann ich mich erinnern. Aber ich wusste nicht mehr, dass das so aussieht mit den Walkern, die da hängen.
Also da hängen auch einer, ja.
Daran konnte ich mich nämlich nicht mehr erinnern. Aber deswegen war ich froh, dass er es gesagt hat, dass er deswegen weiß, dass Negan ist with her.
Ich wusste nur, dass es in einem von diesen Telltale-Spielen, da hing auch jemand von der Brücke.
Ja, ich fand halt schon zu. Es war perfekt, als der Negan-Soundtrack zu hören war. Weißt du, als er den Baum gesehen hat.
Das habe ich nicht
gehört. Und da hängt ja auch noch ein Typ als Walker vom Baum. Und genauso hat ja der Typ gebaumelt, den Simon am Anfang der Episode damals umgebracht hat, als sie diese Straßensperre. Da hat er sogar noch was raufgesprüht.
Okay. Mhm.
Und deswegen dachte ich mir, okay, das ist sehr offensichtlich. Und da hat sich Daryl echt nochmal in die Kamera gedreht und gesagt, es ist Negan. Er ist mit ihr. Ich so, ja, ich weiß.
Aber die anderen haben es nicht gesehen. Es waren ja neue dabei. Die haben ja Staffel 6 nicht miterlebt. Deswegen musste er es denen nochmal erklären.
Eben. Und mir.
Außerdem ist es 4 Jahre her, oder 5 Jahre her.
Kann doch niemand verlangen, dass man sich daran noch erinnert. Das kann nicht jeder mit so einem Walking Dead Lexikon im Kopf rumlaufen wie du, Eve.
Ich werde trotzdem mal mich an die Regie wenden, dass du auch vielleicht ein bisschen noch einen Blick auf die Community hier wirfst, weil es gibt ein paar Leute, die anscheinend Ärger machen. So, so was will ich nicht.
Gibt's nicht.
Nee.
Nur okay. Liebe hier.
Genau.
Liebe, Liebe, Liebe.
Okay.
Was ist der nächste Punkt auf unserer
Liste? Na, wir sind noch bei.
Wir sind beim König.
Ja, wir sind beim König. Und wie hat euch diese Carol-Ezekiel-Reunion gefallen?
Ich habe geweint.
Ich auch. Aber ich habe sowieso die zweite Hälfte nur geweint. Also, ihr wisst das ja schon. Ich weine ganz oft bei Serien. Aber ich fand's cool, dass die beiden nochmal zusammengekommen sind, auch im Bett. Und nochmal Spaß hatten. Und ich bin mir auch sicher, dass das deswegen gemacht wurde, weil es das letzte Mal war, dass Carol und Ezekiel in der Form irgendwie beisammen sind. Weil, wie gesagt, ich glaube, Ezekiel wird bald draufgehen.
Ich glaube, wissen ja, dass er mit Eugene gemeinsam sich auf die Suche macht. Nach
Vatania City.
Also von daher sind sie halt räumlich dann auch schon getrennt.
Niemand hat über mein Pokémon
gelacht. Tatsache. Das heißt, das sind nicht, tut mir leid, ich hab's nicht gecheckt. Aber das heißt ja, dass, okay, er stirbt vielleicht nicht sofort, aber er ist ja dann räumlich weg und kommt aber, glaube ich, nicht mehr zurück, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass.
Ich weiß gar nicht, ob sich das dann überschneidet, die Leute, die in Alexandria bleiben und dann Commonwealth.
Ich glaube nicht, dass er nochmal.
Kann ich also nicht so ganz greifen.
Ich glaube nicht, dass er nochmal wirklich mit Carol interagieren wird. Sobald er weg ist, weil sonst, glaube ich, hätte es diese Szene nicht gegeben zwischen den beiden. Ja. Das war schon ein bisschen wie ein Abschied, finde ich. So wie die Szene, so wie die Folge inszeniert war, hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, Daryl stirbt jetzt sofort, weil der Fokus so auf ihn war und alle Gespräche, die er geführt hat mit Judith, mit Ezekiel, mit Carol, mit Lydia auch geredet, ich weiß nicht mehr, mit Alden, das klang alles so als alles wie ein Abschied.
Alles war gefühlt. Abschied bei der Folge.
Es war ein einziger großer Abschied und ich habe nur geweint.
Aber für Carol und Ezekiel fand ich einfach so die Auflösung sehr schön, weil sie haben beide ihren Sohn verloren und sind dann beide getrennte Wege gegangen. Am Anfang, wo sie da von dem Boot kamen, da konnten sie nicht wirklich miteinander reden.
Ja.
Und jetzt haben sie sich das erste Mal angenähert.
Stimmt, das hatte ich so gar nicht bedacht, dass das eigentlich den Bogen von deren gemeinsamen Storyline schön schließt.
Und ich hätte nie gedacht, also wir waren ja echt, echt, echt fies zu Henry. Aber im Nachhinein tut es mir auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich meine, der war schon einfach ein kleiner, süßer, verliebter Junge. Und es tut mir fürchterlich weh, jetzt Lydia zu sehen, wie sie noch das Herz da anfasst, ihrer Jugendliebe.
Ja, das stimmt.
Das war die erste Liebe in ihrem Leben.
Ja.
Weil ihre Mutter hat sie nicht geliebt.
Ja.
Das war das erste Mal, dass sie was wie Zuneigung empfindet.
Auch wie wir sehen, wie sehr Ezekiel eigentlich gebrochen ist. Ich meine, Ezekiel ist nicht mehr der Mann, den wir kannten. Er war der ewig optimistische Kerl. Und das ist ja quasi das zweite Kind, das auch er verloren hat. Da hat er sehr viel gemeinsam mit Carol, weil auch den älteren Bruder von Henry, den hat er wie ein
Benjamin,
genau.
Aber das war sehr schön, wo er sagt, dass er seinen Stolz hatte im Kingdom gelassen. Als Carol sagt, sie hat ihren Humor im Kingdom gelassen, in der Kommode, die sie gar nicht mag. Und
Das fand ich auch, da musste ich auch ziemlich lachen. Das fand ich sehr süß, als die beiden so miteinander zu scherzen angefangen haben.
Wie, wir sterben nicht? Du hattest doch nur Sex, weil wir heute Nacht sterben.
Wir sterben?
Da hatte Carol kurz wieder diesen einen lustigen Moment.
Und deswegen mochte ich das auch so, weil das war das erste Mal, dass Carol wirklich ein bisschen ausgelassen war, seit Henry tot ist.
Aber es war auch wichtig. Also ich finde es sehr gut geschrieben. Ich fand zum Beispiel, ich weiß, dass du kein Fan warst von diesen Carol Downer-Episoden, aber sollte man auch nicht. Ich finde, es war auch so geschrieben, dass man es nicht sollte, aber ich war einer der wenigen, die noch komplett mit ihr mitgelitten haben und verstanden haben, warum sie ist, wie sie ist. Für mich hat sie sich nicht out of character verhalten. Absolut nicht. Denn die ist einfach kaputt, weil es hat sie ja doppelt und dreifach getroffen, weil nicht nur, dass sie noch ein Kind verloren hat, sondern diesmal hatte sie ja wirklich alles. Sie hat endlich mal so ein richtig glückliches Leben gehabt. Wenn Henry noch erzählt hat, ja, dass sie sich die Haare hat länger wachsen lassen, weil früher hat sie sich rasiert, weil Ed, so hieß der, glaube ich, sie immer an den Haaren gezogen hat, wenn er sie verhauen wollte. Mhm. Und mit Ezekiel hat sie ja den süßesten und besten und kitschigsten Mann auf der Welt gefunden, der sie einfach nur vergöttert, womit sie anfangs gar nicht umgehen konnte. Und hat sie sich darauf eingelassen, hat sie sogar stolz als Queen unterschrieben. Und dann lässt sie das einmal zu und dann findet sie ihren Sohn geköpft. Und ich, deswegen, ich war da, ich habe das vollkommen verstanden und deswegen, sie musste einfach so tief fallen, dass sie diesen Punkt erreicht, wo ihre Rücksichtslosigkeit auch andere verletzt, damit sie so ein bisschen langsam
klarkommt. Und da muss ich einfach immer wieder Melissa McBride loben, weil die einfach so eine grandiose Schauspielerin ist. Es war irgendwie nur diese 2 Sekunden, wo sie zu Lydia sagt, I had a whole life. Und da war, ist es alles von meinem inneren Auge. Ich habe alles von meinem inneren Auge gesehen. Ihr Königreich, ihr kleinen Prinzen und das alles in diesen 2 Sekunden.
Ja,
und ihre Stimme bricht so
kurz. Das deswegen.
Sie geht ja auch sofort danach, weil sie es selber nicht erträgt, da jetzt drüber zu reden oder drüber nachzudenken.
Ja, ich auch nicht. Und wir wussten ja auch, dass dieses trotzdem blutrünstige und rachsüchtige Teil ihrer Person bleibt. Und wenn es hart auf hart kommt, kommt es raus. Ich weiß, wie Mama Bear reagiert hat, als die Saviors Henry nur kurz angemacht haben. Die hat die alle angezündet. Ja. Super, eine der besten Carol-Szenen. Und
so war Carol ja auch immer schon.
Carol ist Mama Bear, so richtig harter Mama-Bär. Und das muss sie auch sein. Und ein Mama-Bär ist am verzweifelsten, wenn ihr das eine nicht gelungen ist, und zwar das Kind zu retten. Mhm. Und ich meine, bei Sophia, damals war sie auch noch schwach. Damals war sie noch nicht diese Badass-Carol.
Da wusste sie überhaupt nicht, was vor sich geht.
Genau, so. Aber als diese Löwin, die eine Chance hat, ein Kind davor zu bewahren und auch nicht so ein Psychokind wie Lizzie, sondern ein Kind, das vernünftig im Kopf ist, klar ein bisschen verliebt, aber vernünftig im Kopf ist, als Familie so richtig zu leben. Und das wird ihr genommen, klar, dass sie so reagiert. Deswegen.
Aber umso schlimmer diese Gewissensbisse, die sie dann jetzt hat, weil sie vergessen hat, die Kinder, die es noch gibt, zu beschützen und stattdessen lieber ihre Rache. Und durch ihre Rache hat sie jetzt alle in diese Situation gebracht,
dass das Hilltop abbrennt. Wie gesagt, ich bin ja kein Fan davon, was alles passiert ist. Ich sage nur, dass ich verstehe, warum es so ist. Deswegen, ich bin einer von den Leuten, die trotzdem so sagen, ich verstehe es so. Und das ist halt gut geschrieben, weil, erinnern wir uns zurück, als Rosita Abraham verloren hat, weil sie einfach nur blöd. Ja, weil Rick hat daran gearbeitet, langsam einen Plan zu entwickeln, Negan kaputt zu machen.
Und ihr ging es nicht schnell
genug. Ja, Michonne ist mit an Bord, Daryl und so weiter. Die haben dann diese komischen Müllmenschen und einen Deal und so weiter und bla. Die
gab es ja auch noch.
Ja, und
die in diesem Riesenschredder alle.
Ja, und alles ging eigentlich in eine ganz richtige und gute Richtung, weil Rick hat es geschafft, trotz diesem schweren Verlust von Abram und Glenn, so ein bisschen rational zu bleiben. Ja, wenn ich jetzt auf Negan losrenne, sind wir alle tot. Wir müssen clever jetzt agieren. Und Rosita, mach dumm. So. Also ja, deswegen, bei Carol verstehe ich das viel mehr. So, Jannis Warnhorn hat uns 5,49 Euro gespendet. Vielen, vielen Dank dafür, das ist sehr großzügig.
Dankeschön.
Moin zusammen. Welche war eure Lieblingsstaffel? Meine war mit Abstand Staffel 3. Die mag ich auch sehr gerne, aber meine Lieblingsseason ist entweder 9 oder 5. Die beiden kämpfen immer so um den ersten Platz. Das sind die zwei besten,
finde ich. Ich glaube tatsächlich, dass meine Lieblingsseason Staffel 9 ist. Dann kommt ganz knapp dahinter die 5. Bei mir ist das genau dasselbe. Die 5.
ist super.
Ja, die 5. ist super.
Und die 5. hat für mich den besten Season-Opener.
Vielleicht müsste ich die 5. aber nochmal gucken und dann wäre die wieder auf Platz 1. Aber 9 und 5 sind...
Max?
Ja, also bei mir ist es so zwischen 9 und 3.
Okay.
3 liebe ich aber auch.
Aber die 9 ist halt leider durch das Finale. Ich mochte das Finale nicht. Deswegen
ich liebe das Finale im Schnee. Ich finde das super.
Ich mochte das auch. Das war wie Hateful Eight, nur
ja, und
aber anders. Für die Folge davor.
Ja, aber weißt du, was ich da halt so cool finde? Ich hoffe, dass sich das spiegelt in dieser Season. Dass der große Schocker die vorletzte war. Und wir dann eine Episode hatten zum Ausklingen und einen neuen Arc anfangen.
Meinst du, es kommt dieses Staffel auch so?
Ich hoffe. Ich hoffe.
Aber ist Gabriel zu ein groß genuger Schocker? Ist er groß genug als Schock?
Es muss ja nicht nur ein Gabriel-Tod sein, es kann ja im Gesamten auch ein krasser Handlungstwist auf uns zukommen. Was weiß ich, erster Kontakt zum Commonwealth so richtig und so weiter. Mhm. Weil ich finde, diese reinen Cliffhanger, ich meine zum Beispiel, als Negan ins Schwarze gehauen hat und ich hatte kein massives Problem mit der Episode. Sehr viele hatten das, weil sie sich verarscht gefühlt haben, weil sie wussten, Negan kommt. Haben die aber auch, das ist ein krasser Fehler gewesen von der Marketingabteilung, sie haben Negan angekündigt als Schurken für Season 6. Er war Schurke für Season 7, weil er kam in den letzten 10 Minuten von Season 6 an.
Ich mochte das Finale. Ich mochte das. Und ich mochte auch Negans ersten Auftritt extrem. Und mich hat das auch
den zweiten hast du ja nicht gesehen.
Den zweiten habe ich nicht gesehen.
Beim ersten habe ich aber noch mehr gezittert, muss ich sagen.
Ja, und mich hat das auch gar nicht gestört. Mich hat diese riesen Cliffhanger auch gar nicht gestört damals. Einfach, weil ich es so geil fand, Jeffrey Dean Morgan endlich mal als Negan zu sehen. Ich meine, ich kenne ihn ja von Supernatural. Daher, da habe ich
ihn Ich kenne ihn aus Grey's Anatomy.
Und Watchmen.
Ja.
Danny!
Da habe ich ihn lieben gelernt und dann in dieser geilen Rolle zu sehen. Und er hat, es war einfach so on point, einfach wirklich so on point.
Weil das halt so viele Folgen aufgebaut hat, war ja wie ein Gespenst aufgebaut. Ja. Nie.
Und er hat es aber geschafft, nicht zu enttäuschen.
Nee, er hat sowas so krass von abgeliefert. Aufgebaut wurde.
Ja.
Und es ist auch einer der wenigen Momente der Serie, wo die Comic-Panels wirklich der Dialog der Szene waren. Ja. Also es ist unglaublich, wie fast Wort für Wort das übernommen wurde.
Es ist
wurde.
Auch das Comichafteste, was es bis dato gab
in sogar der Serie. Geframed. Sogar geframed. Ja. Also ich fand, es war sehr stark. Aber ich hab's trotzdem lieber, wenn wir in der vorletzten Episode diesen ultimativen Cliffhanger haben und dann in der letzten haben wir so ein Häppchen für nächste Season. Das ist uns was zugeworfen wird und ihr wisst ganz genau, ich weiß, ich vergleiche diese Serien sehr häufig miteinander, aber ich tue es erneut. Und Spoiler-Alarm für Lost in 3, 2, 1. Okay, Lieblingsseason von Lost ist bei mir Staffel 3. Und Staffel 3 hat diese traurigste Szene mit Charlie, Nat Penny's Boat. Ja, und der Kampf gegen...
Kannst du noch nie ohne Vorwarnung drüber reden.
Hab noch vorgehört. Und der Kampf gegen die Others hat da quasi seinen Höhepunkt.
Ja.
Und wir wissen, okay, diese Schlacht ist zu Ende. Da wird jetzt nicht mehr aufgebaut. Und dann kriegen wir dieses Häppchen mit was? Jack und Kate sind von der Insel?
Ich liebe diesen Flash.
Forward. Das ist auch meine Lieblingsfolge in ganz Lost. Und genau so habe ich die letzte Season halt gesehen. Wir hatten diesen krassen, schockierenden Moment am Zaun. Und dann dieses, und jetzt, das erwartet euch so nächste Season. Find ich geil. Und ich hoffe, dass sie das beibehalten. Thomas Weber hat uns nochmal 5 Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Carol will Alpha töten. Was passiert mit ihr, wenn Negan das tut? Wo ist Hund? Eugene trifft Maggie am Treffpunkt statt Stephanie?
Wo ist Hund?
Das sind ganz schön viele Fragen.
Das tatsächlich hat man nicht gesehen.
Carol will Alpha töten. Was passiert mit ihr, wenn Negan das tut? Ich glaube, sie ist trotzdem glücklich.
In Alexandria ist in Sicherheit.
Hund ist in Alexandria? Ja, meine ich schon. Da haben wir das letzte Mal gesehen. Also,
oder in Oceanside. Ja. Da kommt ja eh keiner hin.
Irgendwo.
Eugene trifft Maggie am Treffpunkt statt Stephanie. Durchaus möglich.
Möglich. Durchaus möglich und wird auch wahrscheinlich irgendwie
solange
so
nicht
passieren.
Rauskommt, dass Maggie Stephanie ist.
Dass Maggie Stephanie ist, ja.
Und hier schreibt auch Kung Fu Fitness Lifestyle, Maggie heiratet Negan, das wäre Happy End. Das ist passiert in Batman wie Superman Dawn of Justice. Und für die gab es trotzdem kein Happy End, denn die Waynes waren Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen.
Ja, Tatsache.
Ja. Ja.
Kurze Szene. Ja. Kurzer Auftritt.
Sehr kurz, aber krass.
War cool.
Kommen wir zu Daryl. Daryl hat sich ja echt gemacht. Ich meine, wir haben schon so häufig davon gesprochen, wie man Figuren rehabilitiert. Ich glaube, besser kann man eine Figur nicht rehabilitieren. Und man merkt, dass Angela Kang ein unfassbarer Daryl-Dixon-Fan ist. Und in dieser Season zeigt sich das nochmal wundervoll. Wie hat euch Daryl gefallen in dieser Episode und seine unterschiedlichen Interaktionen? Ich fange mit Max an und der Daryl-Ezekiel-Szene zuerst.
Ich muss jetzt sagen, Daryl ist unglaublich diese Staffel. Also Norman Reedus tut jetzt wirklich was für sein Geld, für seinen 3-Jahres-Franchise-Vertrag, dass er als erster in den Credits genannt wird. Also ich finde, das hat man jetzt auch die letzten paar Folgen gemerkt, dass er wirklich auch so zum Anführer werden kann von der Serie.
Was ich ihm nie zugetraut habe.
Also ich glaube tatsächlich, dass so im Commonwealth, dass er nachher so als Redelsführer auch für die Community stehen könnte.
Da bin ich noch gespannt. Ein Daryl, der Reden hält, das ist das Einzige, was ich ihm noch nicht zutraue, weil Reden ist nicht so seine Stärke. Aber
er lässt Taten sprechen.
Aber
ja. Ich möchte Daryl als Politiker sehen.
Er braucht einfach eine gute PR an seiner Seite.
Maggie.
Carol. Öffentlichkeitsarbeit.
Maggie.
Carol, Maggie.
Ja. Aber wie hat dir denn diese Interaktion gefallen? Oder euch und euch beiden zwischen Daryl und Ezekiel? Weil da ist ja auch häufig schon dicke Luft zwischen den beiden gewesen.
Die Schipper haben wahrscheinlich alle ihren Fernseher angeschrien in der Szene.
Ja.
Die beiden haben ja nie so ein wirklich gutes Verhältnis und das spricht halt, dass Daryl halt auch die Größe zeigt, das auszusprechen. So, ja. Wir sprechen halt nicht viel, das heißt aber nicht, dass ich nicht weiß, was du durchgemacht hast.
Mhm.
Und es ist einfach diese Beziehung.
Das war ganz schön hart,
noch dieses so ein Gespräch. Moment.
Weil die eben nie wirklich viel miteinander gesprochen haben und weil da so viel zwischen denen steht eigentlich, fand ich das schon auch richtig stark. Hat mich auch viel mehr gecatcht, als ich dachte, dass dieses Gespräch mich catcht. Weil ich dachte, warum die beiden, warum gibt es da jetzt eine Aussprache? Die haben doch eh nichts miteinander zu tun. Und dann, als sie geredet haben.
Und es war für Ezekiel auch das erste Mal, dass er akzeptiert hat, seine Krankheit. Ja. Er trägt keinen Schal mehr, er trägt das jetzt offen. Als Daryl ihn fragt, wie geht's dir, sagt er, ich habe Krebs. Was soll ich machen?
Ja.
Kann ich eh nichts gegen tun. Also er hat sich jetzt arrangiert damit.
Was ich da auch so cool finde, und es ist eigentlich so ein wiederkehrendes Element mit Daryl, was auch sehr subtil in der Show ist, was nicht so einem auf die Nase gebunden wird. Daryl hat schon häufig es krass bereut, wie er mit Figuren in der Vergangenheit umgegangen ist. Und als er Ezekiel das erste Mal kennengelernt hat, hat er sich über ihn lustig gemacht. Hat er ihn sogar doof angemacht, obwohl er im Kingdom Unterschlupf bekommen hat. Er sagt, du bist ein Feigling, du kämpfst nicht gegen Negan, was fällt dir ein und so weiter. Ich glaube, an diese Worte denkt er jetzt. Genauso ging es ihm, als er Maggie nicht angucken konnte, weil er Negan ins Gesicht geschlagen hat und kurz darauf Glenn zermatscht wurde. Und als er sich über Glenns Herkunft lustig gemacht hat und ihn irgendwie Chinese genannt hat und er korrigiert wurde, dass Glenn ein Koreaner ist, gab es einen Callback später mit Merle, wo Merle gesagt hat, ich habe diesen Chinesen fast gekillt, meint er, ist Koreaner. So,
Tatsache.
Ja,
Südkoreaner, bitte.
Und deswegen finde ich es sehr geil. Und das zieht sich auch in Season 9 durch, wo er diesen Moment mit Rick hat und ihm gesagt hat, ey, ich wäre für deinen Sohn gestorben. Mhm. Aber du musst ihn loslassen. So. Und ich finde, das schreiben die richtig gut, weil Daryl ist eigentlich eine der emotionalsten Figuren.
Ich möchte ihn nochmal zusammen mit Negan sehen.
Oh ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wie er da reagiert.
Daryl hat einfach so eine krasse Loyalität. Das ist der loyalste Charakter von der ganzen Serie.
Als Hund.
Ja. Genau, als Hund. Und diese Qualität macht ihn einfach zu einer sehr, sehr spannenden Figur, wenn es richtig ausgespielt wird. Ich fand es richtig tragisch, als er zu Ezekiel gesagt hat, wer als erstes stirbt, der andere bringt
holt die Kinder.
Der andere holt die Kinder. Mhm. Und das dann auch im Gespräch mit Judith, wo wir ja jetzt wahrscheinlich als nächstes hinkommen, das dann nochmal wiederholt hat und zu ihr gesagt hat, ey, du, wenn Ezekiel sagt, komm mit, dann schau nicht, wo ich bin, weil er halt tut, oh Gott, ich fange gleich zu weinen an. Und dann,
keine Sorge, ihm passiert nichts.
Ja, also, sorry, er hat Plot-Armer.
Die Tatsache, die hatte Karl auch.
Die Tatsache, dass er schon Motorrad fahren kann und kämpfen kann, obwohl er letzte Woche eigentlich halb tot war, ausgeblutet ist. Ja,
wie er einmal nur so kurz sein Haar so zurückschippt und man sieht, diese Narbe ist halt schon fast verheilt.
Oder wie er auch einfach die Treppe kurz runterhumpelt, aber später.
Nein, er humpelt aber trotzdem.
Ja, aber.
Hat sich jetzt hummelt gesagt.
Er hummelt mit
Yusuf Bagueri habe ich es richtig ausgesprochen, hoffe ich. Du hast uns 10 Euro gespendet. Danke, danke.
Dankeschön.
Aber du hast nichts dazu geschrieben, deswegen habe ich nichts zum Vorlesen und muss einfach sagen, danke.
Danke.
Und Lira hat uns 1,99 gespendet.
Dankeschön.
Vielen, vielen, vielen Dank. Und einfach Thanks geschrieben. Dann sage ich, danke dir. So.
You're welcome.
Wie gesagt, das ist sehr, sehr selten für mich, dass ich sowohl Community als auch Moderation mache. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu häufig
den
Stream unterbricht. Und Eve, was hältst du davon? Also ich fand das ja richtig gut. So. Ja, ich werde einfach komplett die ganze Show selber machen. Und dann sprinte ich noch kurz in die Regie und ja.
Ja, super.
Ja, du hast es angesprochen. Sprechen wir über die Szene. Für mich die emotionalste Szene der Episode Judith und Daryl. Wie hat euch diese Episode gefallen? Ich fand sie großartig. Ich fand es sehr witzig, dass das Andrea nicht aufgefallen ist.
Was?
Die,
der Flügel?
Ja, wir haben heute über den Flügel geredet, was ja die Bedeutung des Flügels ist. Also das, ja. Möchtest du dazu was
sagen? Weil er hat damals, als Rick gestorben ist, danach hat er seinen einen Flügel verloren.
Ja.
Und wir wollen nicht so viel drüber
reden. Es musste die Tochter von Rick sein, die das wieder ranmalt und gerade biegt. Und
ich habe schon zu Eve gesagt, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass am Ende der Serie, die Serie endet damit, dass Daryl stirbt und sie trägt auch noch seine Weste.
Oh, oh Gott,
sie trägt das Katana, Max, die Weste und den Hut
und den Revolver.
Also es ist wirklich so ein wandelndes
Easter Egg.
Und dann auch noch lange graue Haare, so wie Carol.
Was ich
Bogen noch.
Was ich hier, was soll ich sagen? Verdammt, siehst du genau jetzt?
Judith?
Ja, Judith, da.
Ich kann sonst noch was zu Judith sagen.
Ganz kurz, jetzt weiß ich es. Weil jemand davor gesagt hat, Lieblingsstaffel, Staffel 3, hast du ja auch gesagt. Wenn wir jetzt Staffel 3 sehen, ist Staffel 3 eine Origin-Story für alles, was wir jetzt sehen. Denn in Staffel 3 kam Judith zur Welt. Daryl hat sie auf dem Arm gehalten, als allererster, weil Rick konnte das ja nicht. Der war ja noch komplett durch, nachdem das mit Laurie passiert ist. Und den ersten Namen, den Daryl ihr verpasst hat, war Little Ass Kicker.
Little Ass Kicker, ja.
Und das hat jetzt Tatsache. Eine ganze... Ich hab in meinem Review die Szenen aneinander geschnitten, wie er sie hält und dann, wie er jetzt mit ihr spricht, als wenn sie schon eine ganz große wäre.
Ja.
Fand ich super. Ich find's auch schön, dass er sie, obwohl sie halt ein Kind ist, respektiert, aber gleichzeitig sagt, okay, ich weiß, dass du kämpfen kannst und so weiter. Aber
es ist noch mal was anderes, wenn es kein Zombie, sondern ein echter Mensch ist. Weil die wehren sich nämlich auch, das muss man auch dazu sagen.
Und ich fand, Judith ist trotzdem, es ist schwer, ein Kind auch noch gut zu schreiben. Ich würde es blöd finden, wenn Judy jetzt einfach nur noch durch die Gegend laufen würde und jeden wegknallen würde oder mit dem Schwert kaputt hauen würde. Weil selbst bei Carl war das damals eine große Nummer. Carls erster Kill wurde richtig diskutiert, wo Herschel noch kam. Ich weiß nicht, ob das gut ist und so weiter. Das ist ein Kind.
Ja.
Und Judith wurde ja Daryl hat ihr Mut gemacht und sie meinte, sie hat keine Angst.
Das Gespräch fand ich auch richtig gut, weil sowohl Daryl als auch Judith ja sehr, oder Daryl halt eine sehr hohe emotionale Intelligenz gezeigt hat in dem Gespräch, wie er ihr entlockt hat, vor was sie eigentlich Angst hat. Und ich glaube nicht, dass ein Kind das so sagen würde. Ich finde es aber trotzdem gut geschrieben, weil es einfach gut in die Szene passt.
Und ich finde, Kelly Fleming ist auch wirklich, das unglaublich gut. Man merkt das auch in der deutschen Synchro, dass da so wird sie halt tatsächlich ein bisschen nervig, weil Kinder können nicht immer gut spielen und sie halt ist halt so natürlich.
Ja, absolut.
Das Süße war, als du sie bei Talking Dead gesehen hast, als sie über die Weste gesprochen hat.
Ja.
Und sie meinte, dass sie am liebsten ganz viel Pink und Einhörner draufmalen wollte. Ja.
Wie geil wäre das denn gewesen, irgendwo so ein kleines Einhorn auf der Seite.
Total süß.
Und dass sie in der Szene, als sie mit Michonne in diesem Wagen fährt, wo sie in das Buch schreibt, hat sie eigentlich ein Einhorn mit Norman Reedus Kopf gemalt.
Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott, ist das großartig. Oh, ich liebe dieses Kind.
X-Corner, X schreibt Eve, die Tochter von Shane, bitte. Habe ich jetzt sein Weltbild zerstört?
Shane Dreyer.
Ja, es stimmt ja schon irgendwie. Deswegen finde ich es auch cool, dass ich weiß, sie wurde von Michonne und Rick großgezogen. Aber eine Sache hat sie mit ihrem biologischen Vater gemeinsam. Und zwar, dass sie sagt, ja, wir müssen hart sein und auch über Leichen gehen, um alle zu beschützen. Das ist die Lehre von Shane. Und natürlich wurde es ihr nicht ganz so rabiat vorgelebt wie von Shane, aber ich finde es cool. Ich werde, wie gesagt, selbst alle Shane-Hater müssten die Szene lieben, wo er nochmal Rick erschienen ist. Das war ja nicht der echte Shane.
Das fand ich großartig. Ja. Das fand ich richtig großartig. Und ich mag Shane nicht, aber das fand ich großartig.
Aber ich liebe auch einfach John Bernthal und ich finde, er hat eine unfassbare Chemie mit Andrew Lincoln. Also du hast halt gemerkt, dass diese Buddies, ich kaufe den ab, dass die im wahren Leben die besten Freunde und Brüder sind.
Voll, ich meine, mit den beiden ging es ja los in der ersten Folge der ersten Staffel, oder? Da hat man ja gesehen, was passiert ist, bevor er ins Koma gefallen ist.
Das war 7 Jahre später, nachdem er schon ausgestiegen ist und trotzdem hatte das so eine
Wirkung. Ja, es war, als wenn er nie weg wäre. So krass. Total. So krass.
Weil's und er war nur 2 Staffeln da.
Also. Ja.
Genau. Und trotzdem
hat einfach so viel Eindruck gemacht am Anfang. Da war ja auch noch alles frisch. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, was mich am meisten zu Tränen gerührt hat, und es hat mich viel zu Tränen gerührt in dieser Folge, war, als Judith gemeint hat, dass sie Angst um Archie hat.
Ja.
Das hat mich am allermeisten fertig gemacht. Das war so niedlich, süß und traurig und rührend. Und ich habe selber so viel Angst um Archie bekommen.
Damit tritt sie aber auch in die Fußstapfen ihres älteren Bruders. Denn, ja. denn Carl war ja wie keine andere Figur fixiert auf seine kleine Schwester. Weil das war die größte und auch die letzte Aufgabe, die ihm seine Mama mit auf den Weg gegeben hat. Kümmer dich um deine kleine Tochter.
Schwester,
sorry.
Wie gut hätte sich Carl um Archie gekümmert, Leute.
Ja.
Als er mit Judith auf der Veranda die Fotos gemacht hat.
Ja. Oder wie er ihr den Hut hinterlässt und dann sie weint. Oh Gott. Furchtbar, furchtbar. Was ich noch ganz kurz sagen will, wegen der Shane-Sache, was angesprochen wurde, was ich übrigens an dieser Szene so cool finde, warum selbst du Shane dort so genießen kannst, weil es eigentlich der Shane ist, den sich Rick wünscht.
Ja.
Und dass der Rick sagt, weißt du, was ich so gemein zu dir war und so weiter, das habe ich ja nur gemacht, um das Tier bei dir rauszuholen, damit du überleben kannst. Mhm. Ich glaube, das war halt auch so ein Selbstgespräch, wo sich Rick probiert, selber zu verzeihen, dass er ihn trotzdem gekillt hat. Ja. Und das macht die Szene auch, wie vieles bei The Walking Dead, überraschend herzbrecherisch.
Voll.
Ich finde, Norman Reedus zeigt, dass er schon immer eine unfassbare Chemie mit Kinderdarstellern hatte. In dieser Szene mit Judith, weil ich finde auch seine Szenen mit Carl waren immer überraschend gut. Den hat er ja auch direkt wie so ein Mann eigentlich behandelt, anstatt so ein Jungen. Und gesagt, das ist deine Schwester, bla bla bla. So.
Ja, Daryl ist halt aber auch einfach zu allen gleich. Mhm. Also er ist nicht zu allen gleich, aber er behandelt halt niemanden irgendwie besonders, nur weil es jetzt ein Kind ist oder was auch immer der andere gerade ist. Er ist halt, Daryl ist immer er selber und dadurch ist er auch immer zu allen anderen ähnlich.
Ja. Er begegnet jedem auf Augenhöhe.
Genau.
Ja, selbst Kids und das ist halt das sehr Krasse. Wir kommen zum Höhepunkt der Episode, weil die emotionalen Höhepunkte, nein, eine Sache haben wir noch ausgelassen. Oh Gott, wir hätten es fast ausgelassen.
Was denn?
Daryl und Carols Moment.
Oh.
Müssen wir kurz.
Ich dachte, ich kann's.
Müssen wir kurz, weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe das ja schon mal in einer Review gesagt. Ich fand die Szene unfassbar stark, wo sie ihn bittet, sie nicht zu hassen. Und er ihr auch versichert, ich hasse dich nicht. Ich kann dich nicht hassen, werde dich auch nicht hassen. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie schon eine Umarmung gewünscht hat und die hat er ihr verweigert.
Auf jeden Fall. Ja. Ich fand die Szene wahnsinnig stark. Ja. Ich fand es halt auch wahnsinnig realistisch. So emotional reif, wie Daryl halt durch die Folge ging, passt das auch, dass er sagt zu ihr, ja, aber er nimmt sich halt auch raus, sie trotzdem gerade ein bisschen nicht zu hassen, aber gerade einfach wirklich sauer zu sein und sie gerade nicht zu ertragen. Trotzdem liebt er sie, weil es einfach beste Freundin ist und Lieblingsmensch und was auch immer noch alles.
Und hast du die, hast du auch gesehen, wo Daryl da genau steht?
An den Gräbern?
Ja, von da, Abraham, Glenn, wahrscheinlich Jesus, sicherlich Sascha.
Ja.
Und deswegen diese Episode.
Gab noch sehr viele Callbacks, dass auch
die Bilder?
Carol vor dem Bild von Glenn stand.
Ja, ja, Daryl stand bei den Gräbern und Carol stand vor den Bildern der
gesamten Familie Green. Da war ja auch noch die ganz kleinen Figuren, die wir schon fast vergessen haben, wie Maggies Mom. Und war das ihr Bruder? Sie hatte ja auch noch, oder
der... Irgendwelche Leute aus Staffel 2.
Genau, aber da war Beth.
Herschel
Beth, und Glenn in der Mitte.
Die Greens.
Ja,
alle tot.
Sehr wundervoll. Aber
alle tot.
Die Green werden bald wieder repräsentiert durch Ree.
Ree, genau.
Ja. Dann kommen wir zu dem Höhepunkt der Episode, die Schlacht. Wie hat euch der Build-Up dahin gefallen? Diese Montage.
Das ist so toll.
Ja. Diese Montage mit den unterschiedlichen Trainingssequenzen, dem Song von
Trainingssequenz.
Ja, Rosita hatte eine Trainingssequenz, ganz klar. Okay.
Und da hat man auch ihre Waffe endlich mal ordentlich gesehen, dieser Stabmesser.
Das hat irgendwas mit Makohit.
Stabmesser mit dem Pokémon, Zackenbrand. Vielleicht wisst ihr da draußen, wie man diese Waffe nennt. Dann schreibt das in die Kommentare.
Ja, so ein Halbspeer.
Und mit so, ja, sieht gut aus zum Zombies killen auf jeden Fall.
Ja. Und auch Daryl in Zeitlupe, wie er daraus, unfassbar auch stark inszenierte Episode, muss man sagen, weil The Walking Dead, und falls Sandra zuschaut, hi, hat ja auch früher gesagt, dass in ein paar Staffeln haben die sich keine Mühe mehr gegeben mit der Inszenierung. Und das war eine richtig cinematische Sequenz.
Auf jeden Fall.
Ja.
Als Daryl da in Zeitlupe rausgeht, sein Morgenstern schwingt, die Musik im Hintergrund, die Beleuchtung nämlich auch.
Und selbst in der Action, diese stilistischen Slow-Mo-Attacken auf die Walker, wo so schnell und so. Ich fand, manchmal stört mich sowas, wenn man es übertreibt, aber zum Beispiel, das ist sehr ähnlich bei Wonder Woman und ich finde, da hat es sehr geil funktioniert. Bei Wonder Woman war es einer dieser Filme, wo ich dachte, ich habe es im Trailer gesehen, dachte, oh, wird mir das, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und hier war es sehr ähnlich. Und ja, wir haben die Horde, wir haben die Whisperers, wir haben Beta, Alpha. Und was ich sehr geil finde, ist, dass die Horde angekündigt wurde, wie durch sowas Gruseliges in der Bibel, durch die Ratten.
Ja. Die Ratten fand ich richtig gut, weil das war ein extrem gruseliger Moment.
Ja. Yeah. Und ja, es kommt soweit. Wie steht ihr zum Angriff zur ersten Verteidigungswelle? Und was gab es für eine böse Überraschung, Max?
Es war wirklich sehr schön inszeniert. Einfach auch wie jeder Charakter, als sie diese Frontlinie drauf ein, jeder hat seine Signature-Waffe benutzt irgendwie und später Ezekiel mit seinem Hammer dann drauf und selbst Luke hatte nochmal sein komisches Gerät da. Ja.
Ich weiß auch nicht, dass man Luke wieder mal ein bisschen gesehen hat. Ja. Nicht viel, aber er durfte auch mal ein bisschen metzeln.
Das und war diesmal schön. Ist ihm keine Waffe aus der Hand gefallen.
Ja. Aber ist ihm schon nicht mehr seit dem Strand, da hat er ja so ein bisschen gelernt. Ne?
Ja, er ist richtig badass mittlerweile, er hat es drauf.
Gefällt mir echt gut. Mhm. Und ja, was passiert? Was ist die üble Überraschung?
Größte Arschloch-Move überhaupt von Beta. Dass sie da irgendwie, ich weiß nicht, was das Baumharz Harz, oder was das war. Dass sie dann halt rübergeschleudert haben, alle wie in Benzin getränkt und dann mit Feuerpfeilen alles angezogen.
Und Jerry noch, das riecht nach Weihnachtsbaum.
Das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Oh.
Gab es übrigens auch, hatten sie auch irgendwie von hinter den Kulissen erzählt, dass die wurden halt wirklich mit so Wasserbomben irgendwie beschmissen und bei Ezekiel haben sie einmal so hart getroffen, dass seine Perücke am Wirklich? Ist.
Aber genau das war der Punkt, wo ich schon am Anfang der Episode drüber gesprochen habe, wo Alpha den einen Schritt weitergeht, den sie in den Comics nie geht. In den Comics stirbt Alpha als eine extrem liebende Mutter, die sich nichts mehr wünscht, als ihre Tochter zurückzukriegen.
Kenne ich nicht. Die gibt's in der Serie nicht.
Und ich meine, sie hat ihrer Tochter fürchterliches Leid zugefügt in den Comics, aber nur wegen ihrer sehr getwisteten Moralvorstellung und so weiter. Aber selbst Beta nimmt es sich zur Aufgabe, die da rauszuholen. Also man soll Lydia lebendig zurück zu den Whisperers bringen. Hier war das nicht der Fall. Lydia ist eine der ersten, die Harz abkriegt. Und also glaubt ihr, es wird noch ein Aufeinandertreffen geben zwischen Alpha und Lydia? Ein letztes, ein finales?
Ich kann mir vorstellen, dass es einen Blick geben wird. Ich kann mir vorstellen, es wird einen bedeutungsschwangeren Blick geben, der besagt, Alpha wird Lydia nicht mehr retten wollen. Lydia wird Alpha nicht mehr retten wollen, aber gegenseitig umbringen werden sie
also
sich auch nicht.
Also den wirklichen Abschied hatten sie schon in der Folge davor.
Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es noch einen Blick gibt und sich Lydia vielleicht bewusst entscheidet, nicht zu intervenieren.
Also ich finde, die beiden Charaktere, die Beziehung zwischen den beiden ist auserzählt. Ja. Als sie halt ihre Mutter im Sterben sieht und sie Mama nennt und halt Alpha wirklich noch kurz vorm Abnippeln sagt, nenn mich nicht Mama, du weißt es besser. Da war es einfach zu Ende erzählt. So, sie wird sich nie für ihre Tochter interessieren.
Ja.
Hier erwähnt Miss Serienot, war nicht das Baumharz das, wodurch Gabriel erblindet ist, gemischt mit den Zombie-Innereien? Negan hat auch mal sowas Aaron gesagt. Der hat auch mal was in die Augen gekriegt. Ich glaube, was der abbekommen hat, war irgendein Gewächs. Ich glaube, das ist das, was Gabe und auch Aaron abbekommen haben. Ich glaube, es war nicht reines Baumharz. Weil reines Baumharz infiziert dich nicht zwingend mit irgendeiner heftigen Krankheit. Es sei denn, der Baum wurde irgendwie vorher von irgendwas misshandelt, keine Ahnung.
Sonst dürfte man keine Bäume mehr umarmen.
Genau. und ganz Hilltop brennt.
Das Barrington-Haus.
Ja. Oder ganz Hilltop brennt, das fand ich schon auch krass. Einfach so. Also ich meine, das war so Schnipp und Hilltop brennt. Also Hilltop
brennt. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, wir haben kein Hauptset mehr verloren. Seit dem Gefängnis.
Das ist verdammt lange her, deswegen hat mich das auch, ich meine, ich wusste ja, dass das passieren wird. Ich wusste aus den Comics, aber dann ist es passiert und ich dachte, krass, die machen da gerade mein Hilltop kaputt.
Ja, eingeführt in Staffel 6.
Das ist krass, ne, das ist seit 4 Jahren.
Damals, als Gregory noch gelebt hat.
Ja.
Gregory, kann ich nur lang.
Der liegt da auch irgendwo begraben.
Ja.
Also mich hat das total getroffen, einfach nur zu sehen, wie Hilltop brennt. Ich habe kurz eine Sekunde gebraucht, warte, nein, das Haus kann doch nicht brennen, es brennt alles. Und ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, wie sich das so weiterentwickeln wird. Aber hier war ja halt auch der Punkt, wo wir kurz diesen Dialog zwischen Alpha und Negan haben. Und da, also wenn es dann keinem mehr hundertprozentig sicher, also wenn dann niemand mehr davon überzeugt ist, dass Negan eine ganz eigene Agenda hat, er wollte das nicht. Ich glaube nicht, dass er das wollte. Ich meine,
er wollte das nicht, aber sein eigenes Leben ist ihm immer noch mehr wert als Alpha auf der Stelle zu töten.
Oder es ist alles Teil eines gigantischen Masterplans, was bei Negan nicht so abwegig wäre, weil er ist schon.
Aber es sind auch schon Leute gestorben.
Also wahrscheinlich Leute, jetzt, die er nicht mag. Ja. Er mag viele nicht.
Ist auf jeden Fall für ihn schwer, aus dieser Situation wieder rauszukommen.
Ja. Ja, hier hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass das Kingdom ja schon verloren wurde. Das stimmt.
Tatsache.
Aber das war ja auch noch. Aber das Kingdom war für mich nicht so krass wie Hilltop. Und ich kann, glaube ich, auch erklären, warum.
Ist das nicht auch abgebrannt?
Das war
nee, das ist einfach nur der Winter.
Ich dachte, weil die Heizung explodiert.
Ja, die konnten den Winter nicht mehr überleben, weil die ganze Elektrizität da im Eimer war und so weiter. Ja.
Also Kingdom war für mich immer nur ein Nebenschauplatz.
Ja, weil Ezekiel da auch King war und eine Zeit lang auch nur Nebenfigur war. Hilltop war der Start der neuen größeren Welt. Jesus meinte wortwörtlich zu Rick, deine Welt wird jetzt wesentlich größer. Wir sehen Hilltop, können gar nicht glauben, dass es so etwas gibt. Und Maggie war schon in Season 7 de facto in charge, in Season 8 tatsächlich in charge.
Ja.
Und deswegen haben wir da, glaube ich, einen ganz anderen Bezug als zum Kingdom. Weil beim Kingdom haben wir das Gefühl, dass wir nie wirklich drin gelebt haben. Und ich glaube, bei Hilltop haben wir wirklich mit unseren absoluten A-Listern das Ding zu Hause genannt.
Das wäre ein bisschen, als wird Oceanside weggespült werden
jetzt. Ja, das ist mir,
Ist das immer noch da?
Oceanside? Ja, Oceanside konnte man auch gut ignorieren lange. Also deswegen.
Kann man auch immer noch gut ignorieren.
Ja, so wie Jadis Müllhalde, die ist mir auch.
Sanctuary.
Was eigentlich mit der Müllhalde?
Ja, das kann ich sagen. Also wer Fear the Walking Dead gesehen hat.
Nein.
Doch, die Müllhalde wurde ja gezeigt. Hat ja Morgan sich doch.
Ich gucke kein 4.
Nein, aber du hast The Walking Dead gesehen, Staffel 8 Finale.
Ja.
Da ist doch Morgan da hingegangen und hat das sein Zuhause übernommen.
Der hat dann da gelebt.
Er hat doch Jadis nach Hause geschickt zu Rick und hat gesagt, ich bleib hier.
Morgan ist die neue Jadis?
Nee, er hat dann eine Weile lang gelebt. Deswegen, es gab doch in 4, das hast du nicht gesehen, in 4 The Walking Dead gab es Gastauftritte von Carol, Rick und Jesus.
Stimmt, doch, das habe ich gesehen.
Die sind alle drei dann dorthin zum Müllplatz. Und
dann hat er gesagt, lasst mich in Ruhe, Morgan ich gehe.
Ja, hat gesagt, ich gehe. Er hat ja immer wieder Stimmen in seinem Kopf gehört und so weiter. Und
das ist ja nichts Neues.
Ist ja nichts Neues für ihn.
Nö.
Ja.
Jetzt nicht mehr.
So,
das ist ein ganz anderer Mensch.
Ja.
Schon wieder. Wie kann ich helfen?
Hör auf. So. Ja, und so viel zur Schlacht. Und jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir uns erlauben, in die Zukunft zu sehen. Minimale Spoilerwarnung für alle, die Achtung, Trailer nicht gesehen haben, für die kommende Episode, weil wir natürlich haben wir die Episode nicht gesehen, aber wir haben den Trailer gesehen, haben selber miteinander diskutiert, was wir glauben, was passieren wird und so weiter. Ich habe die Comics gelesen. Das heißt, falls ihr wirklich gar nichts gespoilert haben wollt, bye.
Tschüss.
Falls es euch egal ist, hey. So.
Best friends.
Also ich sag, Alpha ist tot nächste Woche.
Alpha ist sowas von kalt am Ende der nächsten Folge.
Ja, was sowas. Rüber ab.
Zup. Glaubt ihr, dass sie... Also ich glaube, sie wird geköpft, wie in den Comics. Ich glaube aber nicht, dass es Negan sein wird, wie in den Comics. Ich glaube immer noch, dass es Carol sein wird. Ich glaube, Carol wird einfach vollkommen im Delirium ihr sonst was antun. Vielleicht sind es auch mehrere Leute tatsächlich, aber Carol wird.
Jeder darf einmal Kopf abpacken, wieder rannähen und dann nochmal abpacken.
Genauso wie du meintest, Game of Thrones, wenn jeder einmal zustechen darf bei Jon Snow.
Oder Mord im Orient Express.
Genau.
Ja, for the Pikes.
For the Pikes. Also genau das, was Andrea sagt. Ich glaube auch nicht, dass Negan es sein wird, weil die Szene aus dem Comics, die wurde schon verwurstet, eigentlich mit der Sexszene zwischen Negan und Alpha.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass das nochmal genauso passieren wird. Aber ich hoffe und glaube, dass in der nächsten Folge wirklich dieser ganze Masterplan rund um Negan, wer hat ihn befreit, das wird alles geklärt, weil wir sehen in der Vorschau, dass Alpha, nachdem das Hilltop zerstört ist und Negan mit Lucille 2 noch irgendwie auf die letzten Überlebenden noch eindrescht, dass sie noch sagt, sie ist immer noch nicht zufrieden. Sie hat immer noch nicht das, was sie will. Und da weiß ich nicht, was genau sie will, ob es Lydia ist. Und er sagt dann, ich hab das gefunden, wonach du suchst. Und führt sie zu einer abgelegenen Hütte. Und ich glaube, dass dort dann wahrscheinlich Carol drin warten wird.
Du meinst ja auch, dass du glaubst, dass Carol Negan befreit hat, ne?
Genau, das war ja immer schon meine Theorie. Das sieht man, Sinn machen. Weil sie halt auch jetzt so lange vor dem Bild von Glenn gestanden hat in der Folge. Weil sie sich jetzt gerade bewusst wird, scheiße, sie hat wirklich den Mörder von Glenn freigelassen. Und ihr Plan ist nicht aufgegangen, weil die Whisperer stehen da gerade vor der Tür. Sie hat wirklich Scheiße gebaut. Und auch als die allen diese Montage und sich alle auf den Kampf vorbereiten, sieht man sie auch immer nur im Hintergrund stehen.
Also, fasse ich mal zusammen, könnte es eigentlich so sein, dass die Köpfung von Carol, also die Köpfung von Alfred durch Carol, ein Redeeming-Moment von Carol ist, so wie es von Negan ein Redeeming-Moment in den Comics war, als er sie umbringt.
Und weil wir halt immer noch keine Szene zwischen Negan und Carol jemals gesehen haben, wäre das einfach der ideale Moment, die beiden zusammen killen Alpha. So, also das ist,
aber dann will ich trotzdem meine Flashback-Szene, wo man zeigt,
das erklärt wird,
wie Carol Negan rausgelassen hat, was sie ihm eventuell mit auf den Weg gegeben hat.
Und dass sie sich auch ein bisschen Zeit lassen für die Erklärung, nicht so schnell mit ein paar so Sepia-Flashbacks und gut ist.
Ja, wie gesagt.
Also ich finde das so geil und sie dann einfach ihren Kopf irgendwo aufspießen und den findet Beta am Ende der Folge.
Ja, damit endet die Folge. Das wird enden wie bei, Spoiler-Alarm für einen Film aus den 80ern, Freitag der 13. Part 2. Wo hier Jason Voorhees den Kopf von Pamela auf einem Altar hat mit Kerzen. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass sie dann Beta endgültig zu Jason machen.
Ich habe ja auch schon mal vor ein paar Folgen gesagt, es gab Bilder, Beschreibungen von den Dreharbeiten, dass man Beta mit einem blutigen Sack rumlaufen sieht alleine, also in den kommenden Folgen.
Du hast mir sogar mal
Alpha drin.
Also Alpha wird geköpft.
Ja, also ich gehe sehr davon aus. Also ich weiß nicht, ob es Carol oder Negan sein wird, aber ich nehme an, es wird ein Zusammenspiel der beiden sein.
Ich möchte einfach, dass er mit ihrem Kopf rumläuft und mit ihm redet.
Oder Fußball spielt, wie am Ende von Hostel. Und
Morbid.
Letzte Voraussage, wann sehen wir Maggie?
Letzte Sekunde. Ich sag Viertelstunde vor Schluss in der letzten Folge. Oder auch ein bisschen früher, auf jeden Fall erst in der letzten Folge.
Du meinst nicht, sie wird jetzt kommen und das brennende Hilltop sehen und sagen, bin ich hier reingeraten?
Das meinte ich letztens schon. Sebastian meinte ja, glaube ich, dass er glaubt, dass das so passieren könnte und fände er cool. Ich fände das nicht cool.
Ich auch nicht.
Das wäre too much. Das wäre einfach zu viel. Die kommt nach, keine Ahnung, Jahrzehnt gefühlt wieder und dann kommt sie genau in dem Moment, wo ihre Hütte brennt. Also,
aber so lange ist sie gar nicht weg. Sie ist kein Jahrzehnt weg. Sie ist nicht gleichzeitig gefühlt mit Rick gegangen. Okay, gut.
Betonung auf gefühlt. Weiß nicht, wie lange ist sie weg? 2 Jahre? 3 Jahre?
Irgendwie so 2 Jahre wahrscheinlich ist sie mittlerweile weg.
Ich glaube, dass das so wird wie in Staffel 9, wo wir in der vorletzten Folge den großen Bang haben. Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass da Beta stirbt und noch irgendjemand anders, vielleicht Gabriel. Und dass dann in der letzten Folge was Neues aufgebaut wird und wir dann wieder zu Eugene kommen, der dann auf dem Weg ist irgendwo hin. Und da wird dann auch Maggie eine Rolle spielen.
Was haltet ihr davon? Ihr habt recht mit der Carol-Nummer. Sie wird Alpha köpfen und so weiter. Negan wird es zulassen. Dann vergreift sich Beta an Gabe, macht ihn kalt. Gabe ist eine der wenigen Figuren, die Negan was bedeutet hat. Negan rastet aus und killt Beta.
Also und vielleicht Beta köpft Negan dann Beta.
Beta überlebt auf jeden Fall bis zum Staffelfinale.
Aber dass das so dann der Fall ist, wo Negan austickt, weil das ist eine der wenigen Figuren, die Negan mag, Gabe, und dass seine Strategie mit Carol dazu geführt hat, dass er jemanden auf dem Gewissen hat, der ihm in irgendeiner Form was bedeutet hat, dem er sogar wohl zugelassen hat, dass ihm die Beichte abgenommen wird, noch als er ein Bösewicht war. Und dann Justice for Gabe von Negan. Und 1 Euro gespendet von Adrian Xi.
Danke.
Vielen Dank.
Ich habe eine Frage an euch beiden. Im Trailer zur nächsten Folge sieht man ja auch, dass sie irgendwie entkommen, obwohl die gerade eigentlich total eingekesselt sind zwischen Walkern, Whisperern und Feuer. Mhm. Wie entkommen die denn? Wie können die denn da weg?
Ich glaube, die können echt nur die Flucht nach vorne und so weiter drohen, weil die Horde kommt ja direkt aus dieser Richtung. Sie ist ja nicht kreisförmig.
Ich brauch einen Plan.
Also, sie ist ja nicht Okay, stell dir mal vor, diese Tasse hier, diese tolle Boba Fett-Tasse.
Deine Tasse, ja.
Genau. Die ist jetzt Hilltop, okay?
Okay. Bäh, bäh, bäh.
das sind die das sind die Whisperer und Walker und so weiter. Ja, okay. Hier Feuer. Ah, hier unsere Helden können ja immer noch hier entfliehen und so weiter und so fort.
Das sah so aus, als wären sie komplett abgeschnitten.
Wie großartig war gerade mein Risikospiel mit The Walking Dead. Plüschi hat uns 2 Euro gespendet. Vielen Dank. Gibt es eine Plüschi. Review von The Last of Us? Von dem
Videospiel?
Oder wenn dann letztendlich die Serie rauskommt?
Wahrscheinlich meint Plüschi die Serie.
Wenn die Serie rauskommt, ja. Da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir das auch besprechen werden.
Dauert noch 2 Jahre.
Ja, dauert aber noch.
Aber wir werden es auf jeden Fall gucken. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, siehst du, hier, perfekt. Eve hätte es nicht besser darstellen können. Beste Erklärung ever, Eve.
Jetzt haben alle die totale Vorstellung davon, was wo genau passiert.
Danke dir. Das wird für den Podcast noch lustiger sein, wenn sie auf einmal nur Geräusche von mir hören. Da ist das. Ja, ist so. Okay, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir uns Fragen von euch raussuchen. Soll ich einfach von euch raussuchen?
Baller uns zu
ab mit Fragen. Euren Fragen. Ab hier rein. Ich suche mir 3 Fragen aus.
Yes.
Und dann wir haben die Antworten auf alles. Ja, wir haben die Antworten auf alles. Okay. Janis Heller, die nehme ich mir schon mal. Ich weiß, dass er auch regelmäßig zuschaut.
Hallo Janis.
Eine wichtige Frage. Wie würde Daryl reagieren, wenn er Dwight auf einmal wiedersehen würde? Also ich mochte ja die Dynamik krass. Ich fand es geil, dass Rick seinen Negan hatte und Daryl seinen Dwight. Und er hat ihn ja verbannt. Ja, ist es?
Ja, doch.
Es war so sein persönlicher Erzfeind. Er hat ihn ja verbannt und auch gesagt, wenn du jemals zurückkehren wirst, kill ich dich. Aber wir haben ja gesehen, wie sich Dwight entwickelt hat. Und er wird ja, kleiner Spoiler-Alarm für Promobilder, die schon lange im Internet sind, Sherry wiederfinden. Mhm. Ich glaube, Daryl ist über diesen Beef mit Dwight hinweg. Er hat ganz andere Probleme. Ich glaube, wenn Dwight kommen würde und Dwight...
Gemeinsam mit Morgan.
Also ich glaube, egal welche helfende Hand da kommen würde, Daryl würde sie annehmen. Ich glaube, Daryl wird niemals der beste Freund von Dwight werden können. Mhm. Aber ich glaube, er würde ihn tolerieren können.
Ja, ich glaube, es kommt auf die Tagesverfassung von Daryl an und darauf, in welcher Situation Dwight wiederkommt und was er in der Situation macht. Aber ich glaube auch nicht, dass ihr ihn einfach aufspießt, so am Fleck weg.
Ich frage mich sowieso, ob Fear the Walking Dead jemals jetzt The Walking Dead wieder einholen wird, weil die hängen ja jetzt 6 Jahre zurück. Mhm.
Max Mikrofon ist aus. No. Das ist das, was uns die Regie sagen will.
Ja, das will sie euch sagen. Und Andrea ist auch gleich fertig. Der irgendwelche Gründe gesagt, Batterieprobleme.
Oh, okay, Andrea ist auch gleich fertig.
Dann müssen wir schnell machen. Würdet ihr es cool... Warte. Oh Gott.
Wir reden alle sehr laut.
Du musst dann einfach hier in mein Mikro reinreden.
Okay, das kriege ich hin.
Okay, Matthew Baker fragt, Eve, glaubst du, dass The Walking Dead-Saga beziehungsweise die komplette Serie in den Film von Rick endet? Dass die ganze Saga von The Walking Dead mit diesem Film endet?
Ich glaube nicht.
Ich kann es nicht sagen, weil wir noch nicht mal einen ersten Film haben und wir wissen nicht, in welchen zeitlichen Abständen die rauskommen und so weiter.
Das dauert noch ein bisschen länger mit den Filmen, als wir denken. Ja. Und ich glaube, dass die Walking Dead noch so lange ausschlachten, wie nur geht. Und
das wird über das Ende von den Comics noch hinausgehen.
Ja. Ich halte es trotzdem für möglich. Oh, jetzt ist der Akkustand vom Laptop auch langsam durch. Mann, sind wir krass.
Gut, ich würde sagen, wir hören einfach auf.
Lass aber aufhören. Ich halte es durchaus trotzdem für möglich. Halte ich wirklich.
Eine letzte Frage noch.
XCornX schreibt... glaubt ihr, Daryl findet Negan mit Alphas Kopf in der Hand? Im Trailer sieht man ja, dass Daryl auch in die Hütte geht, wo Negan Alpha hinlockt.
Nein, das ist eine andere Hütte.
Ja, das sind zwei
Unterschiede.
Die Alpha-Hütte ist eine Holzhütte und das, wo Daryl reingeht, das hat eine Metalltür. Das ist die Hütte, wo man auch, gibt schon Pressebilder, wo Earl die Kinder versteckt.
Krass, was Max alles auffällt.
Max weiß alles.
Weil die Holzhütte hat keine Fenster.
Die Holzhütte hat keine Fenster. Ja. Das ist es. Das ist der
Ohne Tasche, keine Competition. Genau so ist es.
Ja.
Das ist das Abschlusswort.
Das sollte mein Verabschiedungssatz sein.
Das passt die Folge ziemlich gut zusammen.
Dann sind wir an... Ich werde doch, weil es so häufig gestellt wird, glaubt ihr, dass Rosita stirbt? Fragte Stefan W. Ich halte es für durchaus möglich und ich glaube, dass sie auch diejenige sein könnte, die demnächst sterben wird, weil sie gebissen wird. Ich glaube, dass sie gebissen wird. Ich
könnte es
mir extrem
gut. Ich habe wieder einen Link.
Ich könnte mir extrem gut vorstellen, dass sie gebissen wird, weil also dass sie diesen Andrea tot kriegt.
Weil auch die das Staffelfinale hat ja den Titel A Certain Doom, was genau dieses Comic-Heft war, in dem Andrea gestorben ist.
Genau, oder eins der heftigsten Comics.
Aber sie hat halt keinen Rick, der sie jetzt erlösen kann.
Ja, aber sie hat einen Eugene.
Ja, der ist ja weg, der ist ja Richtung Commonwealth.
Ja, die brauchen ja ein bisschen
sterben. Ja, irgendwas wird da schon noch...
Sie hat einen Gabriel und dann wird er selber noch sterben.
Ich glaube aber nicht, dass die beide sterben, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Rosita stirbt, weil diese Rosita-Coco-Bindung, die da aufgebaut wurde und die Wandlung, die Rosita durchgemacht hat, dadurch, dass ihr Leben plötzlich nicht mehr egal ist, ich glaube nicht, dass die sterben wird. Aber vor allem nicht, wenn Gabriel stirbt. Und ich bin mir sicher, dass Gabriel stirbt. Einfach nur, weil ich es will.
Du magst doch Gabriel mittlerweile. Er hat sich total gemacht.
Ich habe gesagt, er hat sich gemacht. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn mag.
Also letzte Folge, der Pater mit der Pumpgun. Also
super geil.
Ja, das war schon ziemlich
cool. Plüschi hat uns nochmal 2 Euro gespendet. Vielen Dank. Mit der Anmerkung, Max ist der Hero. Siehst du wohl.
Danke.
Ja.
Kann ich nicht widersprechen.
Ich muss mich bedanken. Zunächst bei der Regie. Und auch gesagt bei der ganzen Ausstellung, danke André und danke Moritz. Danke, vielen Dank. Dann bedanke ich mich, weil er trotzdem geholfen hat mit allem. Ihr habt ihn zwar nicht gesehen, aber er war noch anfangs hier. Sebastian, viel Spaß bei Mulan.
Im Herzen bei uns.
Ja, viel Spaß bei Mulan.
Und ich bedanke mich zu meiner Linken bei André. Ich finde es richtig super, dass du hier gewesen bist. Ich habe Moritz Gaudi gemacht mit dir.
Ich hau dich gleich.
Möchtest du noch kurz was zu Streamgestöber sagen?
Möchtest du was zu Streamgestöber sagen?
Du hast eine neue Folge Streamgestöber aufgenommen.
Ich habe eine neue Folge aufgenommen heute zu Bad Banks und Babylon Berlin. Deutsche Serien, gefeierte deutsche Serien. Und die kommt morgen, also Mittwoch um 5 Uhr morgens, könnt ihr euch den Wecker stellen, für morgen online.
Max, ich danke auch dir vom ganzen Herzen.
Ich danke euch.
Wirklich, es ist wundervoll mit euch. Es hat megamäßig Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch hier mit der ganzen Community-Management und Moderation.
Ich finde, du hast es gut gemacht. Wirkt es sehr souverän.
Nächste Woche rockt Sebastian wieder dieses Keyboard, das ich hier vor mir habe. Und ich will ihm diesen Job auch nicht wegnehmen, weil er macht das großartig. Ich glaube, er macht es besser als ich. Glaube ich wirklich. Aber der größte Dank, der gilt euch. Wirklich, ihr seid die besten Fans, die wir uns wünschen können, die besten Zuschauer, die wir uns wünschen können. Ihr habt toll mitgemacht, toll kommentiert. Ja, ich wünschte, ich hätte noch wesentlich viel mehr von euren Kommentaren vorlesen können. Es ist einfach nicht möglich, weil so viele von euch schreiben und wir haben gleichzeitig eine Diskussion und so weiter und so fort. Deswegen, bitte nehmt es nicht persönlich. Ich habe sehr viel von euch gelesen und das Video ist ja auch im Nachhinein noch erhältlich. Also,
erhältlich. Und auch als Podcast.
Man kann es noch anschauen auf YouTube und wenn ihr Fragen habt, die nicht beantwortet wurden, einfach ab in die Kommentare und ich werde persönlich jedem Einzelnen antworten.
Oder wenn ihr das jetzt gerade als Podcast hört, einfach eine Mail an podcast@moviepilot.de.
Genau. Also Podcast, wir lassen euch nicht im Stich. Es ist einfach manchmal einfach nicht möglich, das tut mir leid. Aber wirklich, ihr seid die Besten, wir wissen es zu schätzen. Ohne euch wäre diese Sendung gar nicht das, was sie ist. Und das soll auch nie vergessen werden, weil ihr habt uns zu dem gemacht, was wir sind. Wir standen mal an so einem Tisch. Und
Tisch.
Ja. Und dank euch dürfen wir sitzen.
So. An einem Tisch.
An einem Tisch. Danke wirklich dafür. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht beißen.